Podcast. Und damit moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der SV Meppen Podcast. Und der treue Hörer weiß auch schon, wenn ich am Anfang spreche, ist immer irgendwas anders. Und in diesem Fall ist das auch so, weil an meiner Seite habe ich aktuell niemanden jetzt, sondern quasi über See ist Lutz mir zugeschaltet. Und mit dem nehme ich heute diesen Podcast zu den SV Meppen Frauen auf. Moin Lutz.
Ja, moin. Genau, ich bin der anders ist. Ich bin das andere, ja, quasi, das andere.
Du bist das
Element.
Andere. Ja,
genau. Genau, schön mal wieder da zu sein.
Ja, finde ich auch. Der Anlass ist jetzt auch die SV Meppen Frauen mit Hinrundenrückblick. Und wir sprechen dann auch noch ein bisschen intensiver jetzt am Anfang über Bochum, das letzte Spiel, wo ich dann zugegen war. Du hast es auch im Stream gesehen und dann gehen wir mal so ein bisschen so in alt liebgewonnener Tradition so ein bisschen die Spiele da durch, die Spielerinnen, so Einschätzungen, wie sie denn so performt haben in der Hinrunde von uns und ja, wie was so gut gelaufen ist in der Hinrunde, was eher so negativ gelaufen ist, was ausbaufähig ist und wie wir die aktuelle Lage so ein bisschen einschätzen. Ja, ja, und dann fangen wir mit Bochum mal an. Bochum war jetzt der 6. Sieg in Folge. Das war mir auch gar nicht so bewusst, aber der Kicker lügt ja nicht. Und es war jetzt seit dem 2. November bis jetzt zum 14. Dezember nur Siege für unsere Frauen, sowohl auswärts als auch heim. Und auch das Bochum-Spiel war wieder ein zwar knapper Sieg, was jetzt die letzten Wochen nicht so war. Der letzte 1-0-Sieg ist auch schon ein bisschen länger her, am 9. November, wie ich das hier gerade sehe, gegen den VfB Stuttgart, den aktuellen Tabellenführer der zweiten Frauenbundesliga. Und ja, wir haben in Bochum 1-0 gewonnen. Und schon glücklich, wenn man halt in der 84. dann das 1-0 macht. Und 1-0 ist ja auch immer so ein bisschen so, aber insgesamt schon eher ein verdienter Sieg, würde ich sagen.
Ja, würde ich. Also wenn man die Spielanteile nimmt, auf jeden Fall verdient. Wenn man die Chancen nimmt, gehen wir schon in die etwas mehr glückliche Region, würde ich sagen. Aber ja, ich würde trotzdem sagen, dass das auf jeden Fall verdient war.
Ja, also war so vom Spielbeginn so. In der ersten Halbzeit fand ich schon, dass wir die ersten vielleicht 10 Minuten oder 15 Minuten, also bis zum 1-0 vermeintlichen oder 0-1, das bessere Team waren, mit besser aus der Kabine gekommen, ein bisschen mehr Druck aufgebaut, ein bisschen mehr Struktur im Spiel gehabt und dann auch mit dem Abseitstor zum 0-1 auch besser ins Spiel. Das war zu dem Zeitpunkt auch schon, hat sich ein bisschen angedeutet, auch wenn es die allererste Chance im Spiel war. Abseits, wie du sagtest, war wohl richtig in der im Stream zu sehen.
Von unserer, ja, die Perspektive Position auf der Tribüne aus, verzerrt
natürlich
so ein bisschen, weil die Kamera ja natürlich so auf Höhe der Mittellinie ist. Aber wenn man den Rasen, wie sagt man, Mähmarkierung einigermaßen Glauben schenken darf, dann sah es wohl so aus, als wäre Laura so einen halben Körper so weit vorne gewesen, ja. Also das sah leider korrekt aus. Was ja nicht immer so zutreffen sollte im Spiel. Aber doch öfter als es scheinbar auf im Stadion den Eindruck hatte. Aber da kommen wir später noch zu.
Ja, richtig. Ist genau die gleiche, also ähnliche Feldposition. Wir saßen quasi bei dem anderen Tor auf der Tribüne. Und da war es dann halt schwer zu sehen.
Also hinter Tor habt ihr gesessen, ja, quasi? Oder wie?
Nee, wir saßen auch auf der gleichen Tribüne sozusagen, wo die Kamera war, aber quasi auf der anderen Torseite.
Ach so, okay.
Ja, gut. Ja. Das hat aber irgendwie so einen gewissen Knick in unser Spiel gebracht, fand ich. Vielleicht war es auch ein Weckruf für Bochum oder irgendwie hat das dafür gesorgt, dass Bochum immer ein bisschen stärker wird. Weil die hatten dann, ich sag mal, über weite Strecken in der ersten Halbzeit doch schon mehr vom Spiel, hatten da mehr Ballbesitz, hatten auch, ich sag mal, ein strukturierteres Offensivspiel, hatten auch wieder mal das Mittel gefunden, Steckpässe durch unsere Abwehr, die in höchster Not oft dann gerettet wurden, bevor es gefährlich wurde. Also auch ein Torschuss konnte Bochum sich bis zur letzten Minute der Startzeit nicht so richtig erspielen. Viel wurde abgegrätscht von Carlos Dinken, der jetzt auch wieder im, ich weiß gar nicht, ob sie erstes, ich glaube, es könnte sogar erstes Zweitligaspiel jetzt gewesen sein, nach langer Verletzung jetzt zurückgekehrt. Doch ein bisschen überraschend, fand ich auch. Mittelfußbruch in der, nicht Vorbereitung, aber ich glaube im ersten oder zweiten Spiel, was sie dann für die U20, fürs U20-Team gemacht hat und ja, seitdem ausgefallen war. Aber ja, scheint auch jetzt schon die letzten Wochen schon wieder voll trainiert zu haben und ja, hat dann die, konnte sich dann durchsetzen gegen Johanna Meyer, die dann beim Spiel gegen Bayern 2 eingewechselt wurde nach der schwereren Verletzung von Thea Favik. Ja, und da hat sie da jetzt im Spiel auch gezeigt, dass sie fit ist auf jeden Fall und dass sie auch, ich sag mal, trotz erstem Spiel, zumindest diese Saison, gutes Selbstvertrauen hat, was so ins 1 gegen 1 gehen geht, Bälle rausschlagen geht, wenn es halt beim Rauslaufen und so geht. Also das hat sie schon sehr, sehr gut gemacht. Oder halt, ja, wenn sie nicht eingegriffen hat, hat auch die Abwehr noch dann in höchster Not gut die Bälle verteidigt, bevor sie dann ja zu einem Torschuss führten. Aber da muss man sagen, da Bochum so feldüberlegen, wie wir es in der zweiten Halbzeit dann auch über weite Strecken waren. Nicht wirklich gefährlich, aber doch immer so im Ansatz schon erkennbar, dass die ja unsere Fehler gut ausnutzen. Wir hatten auch im Spielaufbau kleinere Problemchen, dass dann halt irgendwie nicht so richtig Spielfluss entstehen konnte und wollte. Wir haben immer wieder versucht, über außen gefährlich die Bälle reinzubringen. So ist ja auch das Abseitstor passiert. Hat dann aber nicht mehr so richtig funktioniert. Bis zur Schlussphase der ersten Halbzeit, würde ich sagen. Da hatte Bochum die mit Abstand beste Chance des ganzen Spiels. Aber wir hatten in der Phase, so die letzten 10 Minuten, fand ich, waren wir eigentlich überlegen. Und dann kam halt, ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es entstanden ist, aber da hatten die dann eine gute Chance, wo, würde ich auch sagen, Carla den größten Anteil daran hatte, dass der Ball nicht reingeht, weil erst sich sehr breit gemacht und dann nach außen gelenkt, die Spielerin, dann war das Tor frei, dann wurde, ich glaube, Sarah Hack oder Lena Köppel, ich weiß gar nicht mehr genau, hat dann abgewehrt und dann Carla beim Zurücklaufen auch noch mit der Hand dran so intensiv gestört, dass dann der Ball geklärt wurde. Und da musste man schon sagen, Glück für unseren SV. Also der hätte definitiv reingehen können und das hätte dann zur ersten Halbzeit ganz gut gepasst. Aber ja, wäre natürlich ein bitterer Nackenschlag gewesen, so im Endeffekt.
Ja, ich fand uns gar nicht so, also ich glaube, was Ballbesitz angeht, war es also aus Bochumer Sicht maximal ausgeglichen. Ich hätte doch getippt, dass wir immer noch ein bisschen überlegen waren, was Ballbesitz anging oder angeht. Das einzige Problem, und das hat sich durch das ganze Spiel irgendwie gezogen, war, wie du schon sagst, ab der 10. oder 15. Minute, kurz nach dem Abseitstor, dass wir ja über das gesamte Spiel, wie du schon auch gerade schon gesagt hast, zu viele Ungenauigkeiten einfach im Spiel hatten. Zu oft, wo ja ein Laufweg antizipiert wurde, wo dann doch der Laufweg nicht stattgefunden hat, ein kurzer Ball, der unsauber gespielt wurde. Gut, man muss sagen, ich weiß nicht, wie es im Stadion aussah, im Stream sah der Rasen unfassbar mies aus. Vielleicht hat das so ein bisschen dazu, ja, auch dazu geführt, aber der Spielfluss hat einfach gefehlt und der hat irgendwie dafür gesorgt, dass wir es nicht geschafft haben, irgendwie wirklich gefährlich vor das Tor zu kommen. Das war ja, so zumindest meine Einschätzung. Aber Bochum hat auch spielerisch es nicht geschafft, vor das Tor zu kommen. Deren einzigen Aktionen waren halt wirklich lang hinter die Kette zu spielen und dann versuchen, ins 1:1 quasi auf Color zuzugehen, gefühlt. Was ja zwei, dreimal fast geklappt hätte, einmal dann geklappt hat in der Aktion, wo man ja, wo Color sich breit macht, den Ball nach, wie du schon sagst, nach außen drängt oder die Spielerin nach außen drängt und dann mit vereinten Kräften quasi das Tor verteidigt wird. Aber ja, ansonsten hat man Bochum eigentlich mehr oder weniger gut im Griff gehabt. Wie gesagt, bis auf, dass man durch die Ungenauigkeiten zu viel Ballbesitz hergeschenkt hat und dann auch ja, des Öfteren mal so ein Bochumer Langpass irgendwie provoziert oder zugelassen hat.
Ja, ist ja etwas, was Spielerinnen oder Gegnerinnen eigentlich als Mittel gegen uns schon öfter ausgemacht haben. Wir
Ja.
sind die beste Defensive. Ich finde es immer noch absurd, dass ich aber immer noch bei solchen Bällen immer noch die größte Angst habe und das immer noch eher als Schwachstelle sehe bei uns. Aber du, die Fakten und die Zahlen sprechen für sich. Wir können das dann im Endeffekt verteidigen. Das ist jetzt auch wieder ein Zu-Null-Spiel. Wenn wir die beste Abwehr haben, würde ich jetzt einfach mal auch mich aufs Fenster lehnen und sagen, wir haben wahrscheinlich auch die meisten Zu-Null-Spiele. ja, das ist ja dann auch ein Qualitätsmerkmal. Muss ich mich vielleicht einfach nicht. Also, wenn man mal guckt, die von den 6 Siegen haben wir nur ein Spiel nicht zu Null gewonnen. Das war halt das Heimspiel gegen Bayern, sonst alle Spiele zu Null. Also, das ist schon gut einfach, ne?
Ja, ich habe gerade mal
Ja.
durchgezählt von den, jetzt habe ich natürlich nicht, 15 Spielen, die wir hatten, sind es 10:0. Das ist
Ja.
schon ziemlich beeindruckend, ehrlich gesagt.
Ja, das ist echt gut. Also
Wenn man
zwei,
dann
die du noch
bedenkt, man
mitgezählt
hat.
hast, eins, also genau, die beiden DFB-Pokalspiele noch damit rein, ja.
Genau, ich habe beide Pokalspiele mit eingezählt, wobei das eine natürlich gegen einen unterklassigen Gegner ist, das ist so ein bisschen ausgeklammert, weil die Klassenunterschiede im Frauenbereich ja nochmal höher sind. Dafür war das doch ziemlich knapp. Zumindest was man halt
Holstein
im
Kiel ist
Ergebnis
das.
liest.
Sind, glaube ich, gerade auch Tabellenführer in der Regionalliga Nord. Also ganz so
Okay,
schlecht
also.
muss man sie nicht reden, sozusagen.
Ja, okay, das ist richtig. Trotzdem ist, finde ich, der Klassenunterschied im
Ja, da
Frauenbereich
hast du auch schon
deutlicher
recht.
als bei den Männern, wobei das im Pokal ja auch nicht ganz so viel heißt. Und naja, hoffen wir einfach, dass es beim Klassenunterschied bleibt. Aber ja, trotzdem ist das schon beeindruckend, dass man so eine richtige Klatsche hat man eigentlich ja nur gegen Sand gekriegt im Pokalspiel, wo man. Das ist das einzige Spiel, glaube ich, was ich gar nicht, wobei, das stimmt gar nicht. Ich glaube, es gab noch ein Spiel, wo die Kamera nicht funktioniert hat, aber das einzige, was ich so gar nicht gesehen, gar nicht sehen konnte, weil, wie gesagt, Pokal ja nicht übertragen
Nicht
wird.
übertragen wird. Ja, nur Highlight-Spiele,
Genau,
so
die
großartige
anderen
Spiele wie
Spiele,
Bayern gegen Dortmund.
genau, die anderen Spiele waren eigentlich, das ist so ein bisschen der Vorteil, dass die Frauen ja nur am Sonntag spielen. Das ist, wenn man in Übersee ist, mit der Zeitverschiebung echt sehr, sehr angenehm, weil die immer zu einer vernünftigen Zeit sind eigentlich. Das ist bei den Männern, wenn da ein Flutlichtspiel ist, ist das immer ein bisschen ärgerlicher. Aber gut, ja.
Ja, ist wie das.
Wie dem auch sei,
Gut.
wie du schon sagst, ja, die Abwehr, also ich hab mich da so ein bisschen, ehrlich gesagt, so ein bisschen mit arrangiert. Ich hatte deutlich weniger. Jetzt natürlich mit Carla wusste man noch nicht ganz genau, wie sie jetzt drauf ist nach der Verletzung, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich jemals ein Spiel mit ihr gesehen habe. Also ich konnte sie schwer einschätzen. Die größte Einschätzung war halt, dass ich eigentlich von Johanna Meyer einen positiven Eindruck hatte, auch wenn sie natürlich keine Parade gegen Bayern zeigen konnte und trotzdem einmal hinter sich greifen musste. Aber sie sah eigentlich souverän aus, so von der ganzen Körpersprache her. Deswegen war ich erstmal überrascht, dass die Entscheidung auf Carla gefallen ist. Aber ja, das war nach wenigen Minuten, war die Sorge schon quasi auf ein Minimum gedrückt, weil sie so eine gute Übersicht und so eine gute, ja, Einschätzung, was lange Bälle angeht, hatte, dass sie ja schon in den ersten Minuten auch ist, wo man denken konnte, ja, da wäre noch eine Verteidigerin gewesen, wo sie halt trotzdem mitgeklärt hat oder trotzdem rausgekommen ist. Ja, da war sehr, sehr früh sehr viel Vertrauen in ihre, ja, zumindest in ihre Strafraumübersicht da.
Hat übrigens, ich habe gerade mal nachgeguckt, letzte Saison das letzte Spiel machen dürfen gegen Hamburg.
Okay,
Das also
das
war
wäre
es ihr
doch.
zweites Spiel,
Okay,
zweites Ligaspiel.
dann habe ich doch ein Spiel gesehen. Auch wenn, ich sag mal, das letzte Spiel gegen Hamburg nicht in positivster Erinnerung geblieben
Ja,
ist.
ich kann mich entsinnen, dass ich das nicht gesehen habe, weil die Männer, glaube ich, zeitgleich gespielt haben.
Ah, okay.
Und ich glaube, ich da war. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wann und wo das war, aber ist auch jetzt nicht mehr ganz so wichtig. Gut, zweite Halbzeit ging auch so los, also ging anders, genau andersrum los wie in der ersten Halbzeit. Kam nämlich Bochum besser aus der Kabine, fand ich. Ah ja, übrigens, zum Rasen, ja, Einschätzung teile ich. Von außen sah jetzt nicht so gut aus. Ich habe schon schlimmere Rasen gesehen, aber insgesamt würde ich auch eher sagen, dass der schwer zu bespielen war. Und ja, aus der zweiten Halbzeit kam Bochum besser, gab die erste strittige Szene auch, wo ich im Stadion gedacht habe, also es gab auch wieder ein 1 gegen 1, Carla gegen die Bochumer Stürmerin. Sie kommt raus, macht sich lang und grätscht den Ball dann raus. Schiedsrichterin hat sofort gesagt, kein Elfmeter. Ich habe im ersten Moment gedacht, das sieht eher nach einer Fehlentscheidung aus, weil für mich sah es aus einer nicht ganz so guten Perspektive so aus, als hätte die Bochumerin den Ball vorbeigelegt und Karl hätte sie dann umgegrätscht. Aber du hast ja dann im Stream auch nochmal ein Bild geschickt, wo ganz klar zu sehen war, dass sie zuerst am Ball war und dann die Einschätzung der Schiedsrichterin richtig war und ja, ich Unrecht hatte. In dem Sinne
Ja,
ist es auch voll, Peter, auch mal Unrecht zu haben.
es sah auf den ersten Blick schon, also war mein Gefühl auch, weil der Ball halt anders wegsprang, als die Bochumerin ihn vorbeilegen wollte. Deswegen war der erste Gedanke war perfekt weggegrätscht. Und dann, als auch der Kommentator meinte, boah, das sah für ihn eher nach Foul aus, hab doch ein bisschen gezweifelt, dann beim zweiten drüber gucken. Habe ich dann ja gedacht, vielleicht war sie doch eher an der Spielerin dran. Und dann habe ich es halt in quasi in einer selbstgemachten Zeitlupe mir nochmal angeguckt und da war dann doch relativ eindeutig zu sehen, dass sie ja einen Bruchteil einer Sekunde eher am Ball war und dann, ich weiß gar nicht genau, ob sie die Bochumerin dann danach dann getroffen hat oder die Bochumerin dann ihr so quasi auf den Fuß tritt und dadurch dann fällt. Auf jeden Fall war sie ganz klar zuerst am Ball. Das war, wie gesagt, wenn man den Stream verlangsamt, war das deutlich, deutlich erkennbar. Von daher, ja, sehr, sehr starke Entscheidung von der Schiedsrichterin oder von der Assistentin, je nachdem, wer es gesehen hat.
Ja, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht die Position mehr, aber ich schätze mal, beide werden da hatten, glaube ich, ganz gute Sicht, weil es war nicht so viel, war ja nicht so viele Spielerinnen da
Ja, sie war
involviert und
leider sehr, sehr, sehr alleine.
ja, aber das war so ein bisschen der einzig größere
Das war dann in der zweiten
Angriff
Halbzeit der
von
Weckruf für
Bochum.
uns so ein bisschen. So wie es
Ja,
das
ja.
Abseitstor für Bochum in der ersten Halbzeit war, war es so ein bisschen für uns das. Und wir haben das Heft, ja, ich sag mal, nicht komplett in die eigene Hand genommen, aber mehr und mehr Seite für Seite, ja, an uns
Ja,
gerissen
würde ich auch
wieder.
sagen,
Immer noch
dass wir.
mit vielen kleineren Fehlern. Man dachte, ah, oh, da hätte was draus werden können, aber dann falsch in Lauf gespielt oder dann ungenau in den Rücken und doch
Ja,
nicht durch.
stimmt.
Wo
Hatte aber
leider.
trotzdem die ganze. Ja, sag eben zu Ende.
Ja, eigentlich war ich fertig, ja. Das war halt
Okay.
ärgerlich.
Ja, ich fand aber im Vergleich zur ersten Halbzeit hatten war mehr Struktur im Spiel zu erkennen. Es ist weniger kleinere Fehler im Aufbau, eher in der Offensive. Da würde ich zustimmen, dass da dann ja häufig noch ein Fuß entweder dazwischen war oder, wie du sagst, ist die falsche Entscheidung dann getroffen wurde bei Pass oder Schuss oder wie auch immer. Bisschen ja unglücklich auch was so Ecken anging, viele viele Standards, die auch eher ja, ins Nichts als gefährlich wurden. Und das fand ich war so das größte Manko eigentlich. Man hatte so eine gute kontrollierte Offensive, fand ich. Man hat auch mit den Wechseln immer wieder gezeigt, so ein 0:0 hier wäre kein Beinbruch. Man möchte aber schon gewinnen, aber man hat nie irgendwie gesagt, okay, komm, jetzt Brechstange raus, wir lösen Formation komplett auf, und man hat immer positionsgetreu gewechselt, und das fand ich in der Situation auch richtig. Es wäre halt schon auch, wie gesagt, okay gewesen. Ich glaube, man wollte hier auf gar keinen Fall verlieren. Das war eher wichtig, weil dann hättest du Bochum nämlich zurück in den Aufstiegskampf mitgeholt. Jetzt sind sie halt raus, komplett, würde ich schon eher sagen, außer die starten eine unfassbare Serie. Aber ja, es war schon eher das Ziel zu sagen, komm, so ein Punkt aus Bochum ist in Ordnung, aber wir gehen weiter auf Sieg. Also ja, irgendwie schwer zu sagen, aber so hatte ich so das Gefühl.
Ja, ich glaube auch einfach, dass man dann gesagt hätte, ja komm, auswärts ein Punkt bei so einer ja doch guten Zweitligamannschaft wie Bochum muss man dann halt auch mal mit zufrieden sein. Und ich meine, am Ende muss man halt auch sagen, am Ende kann dann halt auch jeder Punkt zählen. Das haben wir in den letzten beiden Jahren schmerzlich zu spüren bekommen, dass Harakiri ist einfach auch noch zu früh ist, beziehungsweise dass dann so ein Punkt, wie gesagt, viel wert sein kann. Ich meine, wir haben jetzt die Hinrunde ist jetzt rum. Also die Tabelle ist jetzt schon relativ aussagekräftig. Und ja, jetzt ist man halt zwei Punkte plus Torverhältnis dahinter. Also ich
Ja,
denke, das passt schon.
ich denke auch. Ja, was auch gepasst hat, war dann die 84. Minute. Dann die vielen schlechten Ecken gab es dann, ja, doch, Ecken gab es dann noch eine positive am Ende. Also dazwischen Torchancen gab es wirklich kaum, und da muss man eigentlich jetzt nicht noch irgendwie versuchen, drüber zu reden. Es war dann halt die 84., wo Chantal Schaustra wieder getroffen hat. Jetzt aktuell, glaube ich, schon mit zwei Toren in Folge jetzt. Und jetzt auch nach einer Ecke wieder. Mit einem sehr wuchtigen Kopfball das Ding reingehämmert, nach einer sehr guten Ecke von Lea Mauli. Und ja, da muss man schon sagen, das war dann glücklich und verdient in eins so, ne? Also viele große Chancen gab es halt nicht. Die beste im Spiel hatte halt Bochum, und wir machen es dann halt aus dem Ballbesitz heraus. Also es war ein Arbeitersieg im Endeffekt. Es war so, alle haben sich füreinander aufgearbeitet, und in dem Sinne würde ich schon sagen, dass das ein verdienter Auswärtsdreier war.
Ja, würde ich, wie gesagt, würde
Mit
ich auch sagen, man kann jetzt argumentieren, dass ein Unentschieden gerechtfertigter gewesen wäre. Dem, ja, könnte man auch nicht widersprechen. Aber das heißt ja nicht, dass ein Sieg nicht auch verdient ist. Also, ja, am Ende hat man aus dem vielen Ballbesitz und den vielen Ecken, die man ja auch hatte, wie du schon sagst, davon waren viele, die auch, also auch so ein bisschen so ein Spiegelbild war, wo man denkt, oh, der kommt gar nicht so schlecht auf den zweiten Pfosten. Ah, okay, wurde sich quasi eher auf die Strafraummitte konzentriert oder dann kam er ein bisschen zu kurz oder weiß nicht, ob zu kurz, aber dann kam er halt gefühlt auf dem ersten Pfosten und dann stand halt jemand auf dem zweiten Pfosten. Ob das jetzt schlechte Absprachen waren oder ja, schlecht getretene Ecken waren oder eine Mischung aus beidem, keine Ahnung. Aber es war so ein bisschen ein Spiegelbild, dass man die ganze Zeit dachte, oder hätte was draus werden können, aber heute nicht.
Ja.
Und dieses heute nicht hat man dann halt auch in der heute doch noch drehen können, Gott sei Dank. Und deswegen, ja, würde ich sagen, kann man es auf jeden Fall verdient nennen. Es hat so ein
Ja, würde
bisschen,
ich
ist
auch
halt so ein
sagen.
bisschen den Punkt. Ja, ich könnte mir gut vorstellen, wenn man nicht in so einem Lauf gewesen wäre, wie man ihn ja zuletzt hatte, mit 5 Siegen in Folge. Ja, dass es dann vielleicht nicht zum Sieg reicht. Sodass man da so ein bisschen die Euphorie ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber diese Welle, auf der man gerade reitet,
Die Leichtigkeit fehlt, ja,
dass,
das kann ich mir
genau,
auch vorstellen, ja.
dass diese Welle den Kopfball mit reingedrückt hat, quasi.
Ja, ich glaube auch, wenn du nicht Selbstvertrauen hast oder diese Welle, dass du dann wahrscheinlich auch nicht in so einen Kopfball so reingehst, so, das kann schon sein, ja. Oder dass die Ecke dann nicht so perfekt kommt wie von Mauli dann, das sind einfach Sachen, die kann man wahrscheinlich schwer erklären, so, dann im Fußball dann, ja.
Ja, so ein bisschen,
Geht
ich
er
meine,
dann halt mal rein.
man hat einfach die Ruhe gehabt, auch wie du auch schon sagst, mit den Wechseln, aber man hat wahrscheinlich dran geglaubt, dass man die Bude irgendwann halt noch macht, wenn man halt ruhig weiterspielt und auf seine Chance wartet, so ein bisschen wie Leverkusen vor 2 Jahren, wo man einfach wusste, ja komm, wir machen halt auch noch eins, und wenn es halt in der 98. ist, so war
Ja.
es bei uns jetzt nicht die Nachspielzeit, sondern halt im Spiel. Und ich glaube, da dieser Flow der letzten Spiele, der Trend oder kann da einen Anteil dran haben. Ich meine, man kann da natürlich nicht in die Psyche der Spielerin reingucken, aber ich kann mir schon gut vorstellen, wie du schon sagst, dass diese Leichtigkeit da ja zumindest hilfreich ist oder war.
Ja. Ja, ich würde sagen, da haben wir das Spiel auch ja, so allumfassend, wie wir es können, beschrieben. Wer unsere Folgen auch so ein bisschen kennt, weiß, dass ich mir immer so ein bisschen die positiven und negativen, besonderen Spiele so ein bisschen rausgeschrieben habe. Können wir vielleicht auch noch ein bisschen drauf eingehen. Mein Heimspiel, was ich als besonders positiv empfand, war diese Saison. Ich musste mich da zwischen zwei so ein bisschen entscheiden. Ich habe mich dann für das 1-0, für den 1-0-Sieg gegen den VfB Stuttgart entschieden. Stuttgart aktuell Tabellenführer und bis zu dem Zeitpunkt seit 2 Jahren ungeschlagen in der Liga. Die machen ja so ein bisschen den Durchmarsch von Oberliga, Regionalliga jetzt in die zweite Liga und waren halt auch bis zum 10. Spieltag in der zweiten Bundesliga ungeschlagen, bis sie dann zu uns gekommen sind. Ich fand schon, dass das ein Spiel war, in dem wir, also was eigentlich besser war, als das Ergebnis aussagt. Wir haben eigentlich Stuttgart nie irgendwie auch nur ansatzweise zu Chancen kommen lassen. Wir hätten das Spiel wahrscheinlich auch höher gewinnen müssen, haben auch wieder sehr geduldig gespielt, haben, glaube ich, irgendwie in der 70. rum dann das 1-0 gemacht, dann halt die letzten 5 bis 10 Minuten kam dann auch Stuttgart mal ein bisschen mehr, aber insgesamt hat man den Tabellenführer da schon so dominiert, was ich insgesamt sehr beeindruckend fand. Und deswegen habe ich das so ein bisschen als positives Spiel genommen. Ein anderes, wo ich drüber nachgedacht habe, war noch Viktoria Berlin, weil ich das ähnlich empfunden habe. Viktoria Berlin ist ja aktuell so ein bisschen auch so ein heißer Scheiß im Frauenfußball, die sich jetzt einen Investor geholt haben, um jetzt ein schönes Farmteam zu sein. Oder natürlich will man auch von Expertise aus dem Ausland profitieren, bla bla bla. Wie es dann in der Wahrheit ist, wird sich dann zeigen. Ich gehe eher vom schlechteren Fall aus, wenn man sich so ein Investor holt, der noch andere Vereine hat, muss man ja dann so sagen, ist in Deutschland ja nicht so der Fall durch 50 plus 1, aber wenn man sich so eine Partnerschaft holt, weiß man eigentlich, worauf es hinausläuft und ob Viktoria Berlin jetzt die große neue Kraft im Frauenfußball wird, weiß ich nicht. Das wird die Zukunft zeigen. Ich bin da eher skeptisch, wie so ein Verein ausgeht. Man muss nur in den Männerbereich von Viktoria Berlin gucken, um zu sehen, wie ein Investor einen Verein auch komplett kaputt machen kann. Aber naja. Gut,
Nur mal so
ist ein bisschen
nebenbei gefragt,
ausschweifend.
wer ist denn da der Investor oder
Ja,
der
toll.
Multiclub?
Multiclub-Owner. Ja, gute Frage. Ich weiß es nicht mehr 100%. Ich muss
Okay.
mal gucken.
Ja,
Auf
ist
jeden
auch
Fall ein
nicht so.
amerikanischer Investor auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht genau, wen der noch hat, aber das wird wahrscheinlich ja, keine so positive Geschichte, wie es die Marketingabteilung von Victoria Berlin da einen verkaufen will.
Ja, besonders weil, ich sag mal so, das ist ja bei den Männern, glaube ich, schon relativ schwierig. Aber da sind erstmal, also ich sag mal jetzt so die großen Clubs, aber da sind halt auch die Summen so groß, dass es halt auch einen ganz anderen Spielraum hat. Ich sag mal jetzt mal, wenn du schon sagst, ein amerikanischer Investor, ja, Frauenfußball ist in Amerika eine ziemlich große Nummer. Aber ich sage jetzt mal, wie groß kann die Nummer sein, dass man Spielerinnen, ich sage jetzt mal, in Berlin parkt und dann, ja, die aus Amerika quasi nach Berlin schickt für, keine Ahnung, 1, 2 Jahre, um die danach wieder zurückzuholen. Ich glaube, so groß ist kein Verein in Amerika, der das machen wollen würde.
Ja,
Ich
Monarch
meine, ja, man
Collective
kann
heißen die
vielleicht
übrigens.
von gemeinsamen Scouting Daten profitieren irgendwie und dann sagt man, die 1A-Lösung geht halt nach Amerika, die 1B-Lösung, die immer noch gut sein kann, ohne Frage, die geht dann nach Berlin. Ja, okay. Aber ob das dann für, ich sage jetzt mal, für einen guten Erstligaplatz reichen wird, was ja für Berlin wahrscheinlich das Ziel sein wird, da ich sage jetzt mal die Potsdam-Lücke, die vielleicht die Region hinterlässt, zu schließen. Uff. Ja.
Ich glaube, die geht Union Berlin ganz gut rein. Aber
Ach
ja,
ja, stimmt, Union
Monarch
ist ja auch noch
Collect.
da. Ja, du hast vollkommen
Und
recht.
Hertha BSC ist aktuell Tabellenführer in der Nordost. Also, naja, schauen wir mal, wie Viktoria Berlin erfolgreich damit sein wird. Also Monarch Collective heißen die, keine Ahnung. War mir noch nicht bekannt
Ja,
und
du hast
nur
recht. Und
amerikanischer
Union habe ich
bisher.
auch komplett schon wieder verdrängt, dass die natürlich auch noch da sind. Dann ist da halt auch keine Lücke ich sage jetzt mal, in der Region. Dann muss man halt gucken, ob's
Angel
was.
City FC, San Diego Wave FC und Boston Legacy FC. Ja, keine Ahnung.
Okay.
Egal, da habe ich jetzt nur
Ja.
mal so mit reingeworfen, um mich nochmal über Investoren über aufzuregen. Aber war auch ein gutes Spiel, dass da halt auch, ich sag mal, das war so ein bisschen auch das Auffangbecken für Turbine-Spielerinnen, als die abgestiegen waren. Abu Sabah zum Beispiel ist da hingegangen, Nina Zimmer ist da hingegangen. Nina Zimmer noch verletzt. Abu hat gespielt, war sehr erfolglos gegen uns, was ja dann in dem Sinne auch gut war. ja, das hatte ich noch ein bisschen mit drin. Hast du noch irgendwie anderes positives Heimspiel? Du hast ja, glaube ich, keins im Stadion gesehen, sondern
Ich konnte dies ja
nur am
leider,
Stream.
ich hab genau ein Spiel live im Stadion gesehen, was leider kein Punktspiel war oder kein Pflichtspiel war, nämlich nur
Ach so, ja.
das Spiel in, ich weiß gar nicht mehr, wo war
Herzlake.
das nochmal, aber gegen Bremen auf jeden Fall, ach ja genau, in Herzlake, das Testspiel, genau, wo man schon
Stimmt,
erahnen
1-1,
konnte,
ja.
dass es gut werden könnte dieses Jahr. Aber ja, eigentlich, ich meine, wenn ich mir jetzt nochmal die Heimspiele so angucke, Bayern, okay, sage ich jetzt einmal mal Pflichtsieg, Viktoria, Stuttgart, okay, das waren beides Highlight-Spiele, gegen Andernach eine unglückliche Niederlage, gegen Sand im Pokal, nahe Debakel, und
Ja.
dann, ja, Pflichtsieg gegen War Bayern und ich sage jetzt mal, ein absoluter Nackenschlag gegen Mainz. Ja, da kann man eigentlich, würde ich auch sagen, da kann man eigentlich nur Stuttgart nehmen. Das ist so ein bisschen der, ja, man hat ja erst gegen Sand, das wäre jetzt mein Kandidat gewesen, wenn es ein Heimspiel gewesen wäre, vielleicht, weil so ein bisschen der Startpunkt
Ja.
auf diese Welle war, auf diese Positivwelle. Aber ja, Stuttgart war auf jeden Fall in dem Sinne beeindruckend, weil gefühlt seit 3 Jahren nicht mehr verloren. Und ich glaube, das ist gar nicht so übertrieben, wie
Nee,
es jetzt
2 Jahre hatte ich
gemeint
am Anfang
war.
gesagt. Es war
Ja.
ungefähr genau auf dem Punkt 2 Jahre. Die haben irgendwie
Okay.
das letzte Mal irgendwie, ich glaube in einer Liga oder so, weiß ich jetzt nicht genau, muss ja fast schon, auch irgendwie irgendwann im November haben sie da auch mal verloren. Das war so der letzte Punkt. Und wir haben am 9. November gegen die gespielt. Also 2 Jahre ungefähr passt. Sehr gut.
Okay.
Ich hatte
Ja, auf
sowieso
jeden
mal
Fall.
nachgeguckt.
Ja, ich sage jetzt mal, Sand erst Tabellenführer, da ist noch ein bisschen überraschend, gerade in der Höhe. Also für mich überraschend zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Und ja, dann kommt Stuttgart als neuer Tabellenführer, als so ein bisschen das dominante Team der Liga zu dem Zeitpunkt, so ein bisschen. Und ist absolut chancenlos, einfach wirklich komplett chancenlos. Also man kann jetzt gegen Bochum sagen, Bochum ist wenigstens nochmal vors Tor gekommen. Stuttgart quasi null. Also das war also selten so ein beherrschendes Spiel gesehen. Und dass das dann am Ende in Anführungszeichen nur 1-0 ausgeht, war fast schon das Kurioseste daran. Dafür hat das vielleicht das technisch stärkste Tor ja, hervorgebracht, was man vielleicht nochmal erwähnen kann. Ich weiß nicht, ich glaube, dass ja doch, wurde
Ach
wahrscheinlich
so,
schon
doch,
drüber,
ja.
habt ihr wahrscheinlich schon drüber gesprochen, aber wie
Stimmt.
Bode den Ball
Mitnimmt, glaube ich, ne?
mitnimmt und an sich und der Spielerin vorbeilegt,
Ja.
noch guckt, ob eine Meppenspielerin besser platziert ist und dann souverän durch die Beine legt. Also, ja, kommen wir ja später wahrscheinlich noch mal drauf zu Honorable Mentions, aber das Tor könnte da auch noch mal Erwähnung finden, auch wenn ich es jetzt schon quasi gewürdigt
Ja,
habe. Aber ja,
Honorable Mention.
das war, was das Heimspiel angeht, würde ich sagen, auf jeden Fall das Beeindruckendste, sowohl vom Spielerischen her, als auch was das Tor angeht. Das war einfach, da hat sehr, sehr viel gepasst in dem Spiel.
Ja, Honorable Mention für Heimspiele habe ich noch Warbein mit reingenommen, weil das immerhin 8-0-Sieg war, das kann man schon mal erwähnen.
Ja,
Ist
erwähnen
tatsächlich
sollte
auch
man
die
es auf jeden
höchste.
Fall, aber ist wahrscheinlich auch, ist auch, nee, es ist gar nicht mehr der höchste Sieg. Ich wollte gerade sagen, es wird
Nee.
der höchste Ligasieg, aber nee, ich glaube,
Nee, ist aber
Mainz hat
der
9-0 oder 9-1 gegen Warbein gewonnen letzte Woche
Nee,
oder
nee,
vorletzte
nein,
Woche.
nein, 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 das war Stuttgart gegen Wolfsburg 2, 9-1, das
Ach
stimmt.
so, ah,
Es
okay.
ist noch die
Ups.
höchste Niederlage von Warbein in dieser Saison, immerhin.
Okay.
und ja, 8 Tore sieht man jetzt auch nicht so häufig, auch wenn es nur Warbein war. Muss man schon sagen, Warbein macht das, was ich mir vor der Saison schon gedacht habe, wie es laufen wird. Also die hatten irgendwie zwei Unentschieden in Folge gegen Ingolstadt, sehe ich gerade, und gegen Frankfurt 2. Das hätte ich denen schon gar nicht zugetraut. aber alles andere sieht schon so ein bisschen so aus. Die hatten auch ein bisschen unglücklich bei dem gegen Viktoria Berlin. Da haben sie bis zum 90. 2-1 geführt, haben auch 3-2 verloren. Ja, ist bitter natürlich für so einen Verein, aber ja, das ist halt ja, Business as usual, wie man sich das so vorstellt bei denen. Oder bei so einem Aufsteiger. Es gibt ja Aufsteiger wie den VfB Stuttgart oder Mainz. Da gehst du davon aus, dass die oben mitspielen, allein durch die ganzen Voraussetzungen, die die haben, die andere Vereine nicht haben. Bei beiden ist halt so ein klassischer Aufsteiger, wo du denkst, ja, wenn die Saison absteigen, werden sie wahrscheinlich nächste Saison auch nicht viel mit dem Wiederaufstieg zu tun haben. Eher das Gegenteil. Naja, ja, aber dreimal erwähnt, 8 Tore zu Hause. Und Warbein hatte tatsächlich, als es noch 1-0 oder 0-0 stand, auch noch einige gute Chancen durch dieses, ich sag mal, Spiel, was wir halt so spielen. So hohe Stehen und so. Kannst ja gerade gegen so einen Gegner natürlich immer besser machen, wenn halt 90% des Spiels im gegnerischen Strafraum, ja, der gegnerischen Hälfte stattfindet. Aber wenn da mal so ein Ball durchgeht, ja, der hätte auch reingehen können, wenn es nicht Warbein gewesen wäre. Ich will nicht so auf diesem Verein drauf rumhacken, aber ja, die
Oder wenn es halt
Qualität
nicht unsere
spricht
zu null
leider für sich.
Stärke gewesen wäre,
Ja.
kann man dann ja auch noch mal sagen, wenn man 10 Spiele zu null spielt, wie wir schon festgestellt haben, da ist nicht nur Warbein
Ja.
dran gescheitert, sondern zweite
Scheitert.
Drittel
Stimmt schon.
aller Mannschaften.
Auch richtig, ja. Gut. Negativ Heimspiel, mein 0 zu 3 oder das 0 zu 3 gegen Sand im DFB-Pokal. Ein Spiel, was, wenn man mal ehrlich ist, auch 0 zu 6 hätte ausgehen können. Da haben wir ein bisschen mal probiert, Dreierkette zu spielen. Ist grandios gescheitert, sodass wir auch. Ich sag mal, in der ersten Halbzeit kurz nach dem 2-0 umstellen mussten und Anouk Blaschka in die Innenverteidigung haben stecken müssen, damit irgendwie mal Struktur entstehen kann. Haben dann in der Halbzeitpause auch ein bisschen dagegen gearbeitet, hatten dann auch ein bisschen Pech, zurück ins Spiel zu kommen. Haben dann das 0-3 durch ein sehr unglückliches, Ich glaube, kann auch sein, dass das 0-2 und 0-3 beide sehr unglücklich waren. Aber Sand hatte da Spiele, Chancen, um das Spiel frühzeitig entscheiden zu müssen. Ja, war dann halt nur in Anführungsstrichen DFB-Pokal zum Glück. Wenn man sich die Tabelle anguckt, ist man dann doch froh, dass man den Sieg gegen Sand in der Liga geholt hat und die Niederlage im Pokal. Ja, aber ich glaube, so ein schlechtes Spiel habe ich schon, also die Saison definitiv noch nicht gesehen, aber auch ist auch schon ein bisschen länger her. Wir haben auch schon Spiele gehabt, wo beide Mannschaften oder beide Teams schlecht waren. In diesem Fall waren halt nur wir schlecht. Aber ja, das nimmt man dann als Ausrutscher so ein bisschen hin.
Ja, besonders, ich meine, wie gesagt, ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, kann das halt nur aus deinen Erzählungen so herleiten. Aber wenn du schon sagst, man hat in der ersten Halbzeit was probiert, dann muss man das vielleicht einfach mal als Lehrgeld abstempeln und sagen, gut, wir wissen, so geht's nicht. Und wenn man da dann halt die richtigen Schlüsse rauszieht, was man ja dann mit etwas Abstand auch offensichtlich getan hat, dann ist das zwar trotzdem unschön, aber wie gesagt, wenn man die richtigen Schlüsse draus zieht, dann war es zumindest nicht umsonst.
Ja, richtig, genau. Ende. Ja, positiv war dann halt das 0-3. Also 0-3 und Sand, das passt immer gut. In diesem Fall halt 3-0 für uns. Ich nehme eigentlich immer lieber Spiele, wo ich auch im Stadion war. Aber das 0-3 oder der 3-0 Auswärtssieg gegen den SC Sand, der darf hier dann doch eher noch rein als das 1-0 gegen Bochum. Das andere Auswärtsspiel, was ich noch gesehen habe, kommt gleich noch. das war nämlich in Gladbach. Aber erstmal das positive Sand hat man da sehr schnell sehr wehgetan, hat Fehler sehr gut ausgenutzt und hat dann einfach nichts mehr zugelassen. Sand hatte, glaube ich, am Anfang noch ein bisschen mehr Spielanteile. Dann unser hohes Pressing, was wir immer mal gerne spielen, hat sich dann sofort ausgezahlt. Das war, glaube ich, auch wieder nach einem Abstoß, wo wir dann angelaufen sind und Laura dann das Tor gemacht hat, dann einen Fehlpass antizipiert und auch am Torwart vorbeigelegt oder an der Torfrau besser gesagt. Dann sehr, sehr lange nichts zugelassen und dann, ja, hier steht 94 Minuten, das hätte ich gar nicht mehr gewusst, dass es dann quasi mit dem Schlusspfiff noch den Deckel drauf mit 0-3, Sarah Hack. Und ja, das war schon, ja, da zu dem Zeitpunkt war man halt auch in der Tabelle schon ein bisschen abgerutscht. Da war das eigentlich schon, da hatte man mit Aufstieg und möglichem Aufstieg und oben mitspielen eigentlich gar nichts mehr so viel mitzureden. So, der zweite Spiel zu Hause gegen den 9. war das zu dem Zeitpunkt. Wenn wir es verloren hätten, wären wir auf dem Abstiegsplatz gewesen. Ja, das war so ein bisschen aber auch die Aufholjagd in der Tabelle und seitdem haben wir halt kein Spiel mehr verloren. Ne? 6 Siege in Folge jetzt mit diesem Spiel als Startschuss, schon in Ordnung.
Ja, das ist so ein bisschen, ja, auf jeden Fall das Überraschungsspiel so ein bisschen. Gerade nachdem man zu Hause gegen Sand ja so eine Packung gekriegt hat und danach die beiden Spiele, auch wenn man gegen Potsdam hätte gewinnen können, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wobei, doch, ich glaube, ja, das hätte man gewinnen also, können.
In Potsdam meinst du, ja? Oder?
Ja, genau, in Potsdam.
Ja, da hat man 1-0 geführt, auch wieder, glaube ich, durch einen Fehler, den man antizipiert hatte. Und hat dann, glaube ich, irgendwie es nicht geschafft, auf 0-2 zu setzen, hat dann auch das 1-1 gefangen. Und ich glaube, im Endeffekt war es, glaube ich, wohl gerecht genau. So. Ich weiß aber jetzt nicht mehr hundertprozentig, wie der Spielverlauf
war. Ja, ich meine auch, dass man 1-0 führt, dann Chancen so ein bisschen liegen lässt, dann das 1-1 kriegt und sich dann quasi zum Ende hin quasi einig ist, okay, ein Punkt ist besser als nichts.
Ja, Turbine da auf dem Abstiegsplatz auch, also als Absteiger. Ich habe ja auch wieder mal, wenn es um Turbine geht, bin ich auch immer unreflektiert, glaube ich. Also ich reiche die auch immer schon wieder durch, wenn die absteigen, weil ich glaube, dass dieser Verein einfach ein Strukturproblem hat seit Jahren. Und ja, sind dann aufgestiegen letzte Saison aus Gründen, die keiner so richtig verstanden hat, oder vorletzte Saison besser gesagt. Haben es dann aber auch in der Saison wirklich gut gemacht, sind jetzt abgestiegen, waren dann halt auf dem Abstiegsplatz zu dem Zeitpunkt und haben auch den Trainer schon gewechselt und ja, kämpfen sich gerade wieder hoch und werden vielleicht, ja, ich glaube, ins Aufstiegsrennen werden sie wahrscheinlich nicht mehr eingreifen, aber vielleicht doch eher noch eine ruhigere Rolle spielen in der, was die Saison angeht.
Er ist wahrscheinlich aber auch eine Mannschaft, die so ein bisschen wahrscheinlich nochmal Mannschaften ärgern kann, vielleicht die über ihnen stehen. Aber ich glaube auch für einen Aufstiegsplatz, ich meine, gut, das hat man vor unseren 6 Siegen oder ich sag mal zum Zeitpunkt, als wir gegen Potsdam gespielt haben oder gerade danach, hat man da auch nicht mehr mit rechnen können. Aber ich würde auch sagen, dass das tendenziell abgefahren ist der Zug für Potsdam. Aber ich meine, das sind 11 Punkte. Puh, das muss man in einer Halbserie erstmal aufholen.
Ja, müssen sie auch nicht, muss man auch mal ehrlicherweise sagen.
Nee, richtig.
Ja,
Ja, ist wahrscheinlich so ein
negativ.
Verein,
Ach so,
der so ein
warst gleich
bisschen
fertig.
da. Ja, ich wollte einfach nur noch mal zu Potsdam sagen, weil du dir immer runterredest. Oder was heißt immer, weil du. Ich glaube, die haben so ein bisschen das Problem, dass die Strukturen halt ja erstmal erstklassig sind oder waren. Und ich sag mal, sich selber runterzuarbeiten, also sowohl den Anspruch als auch ja die ganzen Mittel, die da drumher hängen, so von wir spielen Champions League, wir waren sogar Champions League-Sieger auf, ja, wir sind jetzt ein, ich sage jetzt mal, finanziell abgehängter Zweitligist. Dieses zu sich selber einzugestehen, zu realisieren und dann auch umzusetzen, ist, glaube ich, wirklich auch ein Akt, der unfassbar schwierig ist, wo man halt auch dran zerbrechen kann. Da muss man
Ja,
einfach
ist,
auch
glaube
so
ich.
sagen. Ich sage jetzt mal, so ein bisschen vergleichbar würde ich fast sagen, wie so ein bisschen wie Schalke in der zweiten Liga, die sich auch jahrelang quasi, oder wie Hamburg damals, wobei Hamburg zumindest sicher, was die Mittel angeht, immer, ich sag mal, über der zweiten Liga gehalten hat. Das ist bei Schalke jetzt ja tendenziell eher nicht der Fall.
Nee, da siehst du, da hast du das kühne Geld bei Hamburg hat dafür gesorgt, dass die nicht wie Schalke geworden sind in der schlechten
Ja,
Phase.
ganz, ganz genau. Und Schalke macht jetzt auch so ein bisschen so eine Renaissance durch. Die haben es
Ja,
jetzt,
das
ich weiß
stimmt,
nicht,
ja.
ob es jetzt Glück war, gute Entscheidung, wie auch immer, haben sie jetzt auch so ein bisschen
Beides.
den Flow und die passende Mannschaft dafür, dass sie jetzt durch die zweite Liga, ja, marschieren können, ist jetzt ein bisschen zu hoch gegriffen vielleicht, aber dass sie auch so viele Punkte geholt haben, schon wie ihnen ja viele Leute vielleicht in der ganzen Saison kaum zugetraut haben oder hätten.
Ja,
Und
ich unter anderem.
ja, ich hätte es auch nicht gedacht, aber ja. Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist unfassbar schwer, das zu realisieren. Und wenn man dann ja die Mittel
Habe immer
ansieht,
so.
die in der zweiten Liga ja vorherrschen, und wenn du dann, ich meine, Meppen hat jetzt auch in Anführungszeichen nur eine Viertligamannschaft, aber Potsdam hat nicht mal das. Und das
Ja
ist
gut,
dann
aber
auch
die
noch
haben.
mal schwierig, glaube ich.
Ja, glaub ich auch, hundertprozentig. Ist jetzt aber die Frage, ich glaube, ich hätte Tubina jetzt immer so verglichen, so auch sowas wie mit Uerdingen oder so. Bei Uerdingen habe ich auch immer so das Gefühl, dass da Anspruchsdenken und wir waren mal Bundesligist und da gehören wir doch eigentlich wieder her. Das ist auch immer sehr gefährlich bei Traditionsvereinen, weil wenn dann einer mit Geld ein bisschen hinkommt, vielleicht auch Grüße nach Nordhorn an der Stelle, dann wird auch immer sofort gesagt, ja, komm, ich gebe euch mal Summe X. Und ich halte mich auch komplett raus, macht, was ihr wollt, dann könnt ihr da schon dafür sorgen, dass ihr bald wieder da spielt, wo ihr hingehört. Und irgendwann stellt sich dann heraus, Summe X reicht nicht. Dann sagt Investor, ja, wenn ihr aber Summe Y haben wollt, dann müsst ihr aber auch den holen und den da installieren und bla und blub. Das ist halt immer so ein Ding. Und da sind Traditionsvereine, glaube ich, ein bisschen anfällig für. Und Potsdam könnte ich mir da auch vorstellen, dass sie dann halt auch irgendwann ja, sich nicht eingestehen wollen, die Zeichen der Zeit erkannt zu haben und ja,
Aber
mal
die
gucken,
Frage
wie
ist
es dann
ja,
da weitergeht.
ich glaube, Potsdam wäre da anfällig für vielleicht. Aber ich glaube, es ist einfach auch kaum ein Investor da, der das halt mitmachen würde. Und
Das
deswegen müssen sie
Marode.
halt ge gezwungenermaßen so ein bisschen versuchen, ihren eigenen Weg zu finden oder ihr Standing zu finden. Und dass das ja
Ja,
trotzdem
grundsätzlich
schwierig ist.
besser. Besser und
Ja,
nachhaltiger, aber du
grundsätzlich
musst es halt
besser,
auch
aber
machen
man,
wollen.
genau, und das ist halt das Schwierige. Das ist halt das
Ja, das sehe ich
Schwierige,
trotzdem auch nicht.
wenn du da halt auch vielleicht sogar noch Leute oder vielleicht auch nur Fans hast, ne? Wenn du eine Fangruppierung hast, die halt ja so einen Einfluss hat, die dann auch sagt, ja komm, wir haben Champions League gespielt, wir wollen wieder Champions League Fußball sehen oder wir wollen zumindest Hurra-Fußball in der zweiten Liga sehen und den du dir halt nicht leisten kannst mit Vereinen wie Union letztes Jahr oder jetzt Stuttgart und ja, Sand ist ja in gewisser Weise so ein bisschen das Potsdam Light, die auch Ewigkeiten
Ja.
erste Liga gespielt haben, aber wo halt wahrscheinlich der das Anspruchsdenken noch nicht auf dem Level vielleicht ist und deswegen konnte man da vielleicht besser justieren. Oder vielleicht hat man sich schon immer so als ich sag jetzt mal, Freiburg hat ja irgendwann mal gesagt, die wollen zu den besten 20 Mannschaften oder so in Deutschland gehören. Und wo dann halt auch
Ach so, Männer
impliziert
jetzt, ja.
war, dass das halt auch mal ein Jahr zweite Liga sein kann. Vielleicht ist Sand da auch so ein bisschen, dass sie sagt, ja, wollen zu den Top 15 gehören oder sowas. Wo dann halt auch mal zweite Liga, vielleicht auch mal 2 Jahre zweite Liga drin stecken können und die dann halt einfach in Ruhe weiterarbeiten können oder mit mehr Ruhe weiterarbeiten können als
Turbine,
vielleicht das in Potsdam möglich ist. Aber
Ja, Turbine,
gut,
Turbine muss sich
dazu
Andernach so
stellen.
ein bisschen als Vorbild nehmen, glaube ich. Das würde, glaube ich, ganz gut funktionieren. Ich glaube, Sand ist vielleicht schon ein bisschen zu weit weg. Ich glaube, Andernach und Potsdam, das könnten so Buddies im Geiste werden. Aber gut, keine
Ja,
Ahnung,
gut,
ehrlich
das
gesagt.
ist jetzt ganz viel Spekulation. Wir stecken beide in keinen von den Vereinen irgendwie drin.
Nee,
Nicht mal
zum
bei
Glück nicht.
uns. Von
Ja,
daher
das
ist das
stimmt.
schwer, da über Strukturen und Sachen zu sprechen. Das ist halt nur so ein bisschen der Eindruck, den ich oder den
Krass,
wir so ein bisschen haben.
wie heftig wir über Turbine abgeschwurft sind. Aber gut.
Ja, richtig.
Gut.
Und das einfach
Negativ.
auch beim Spiel, wo wir
Ja.
eigentlich nicht mal drüber gesprochen hatten, was eigentlich
Nee,
quasi
nicht
nicht
gesehen haben, so
erwähnenswert
richtig.
war.
Ja. War schwer zu sehen für uns im Restaurant über Handybildschirm mit sehr schlechtem WLAN. Gut.
Stimmt, Turbine haben wir auch darüber gesehen. Stimmt.
Ja,
Stimmt, stimmt,
Turbine und
stimmt.
Andernach war es.
Stimmt.
Turbine war für Turbine könnte sogar das Spiel sein, wo wir die zweite Halbzeit gar nicht gesehen haben. Ich weiß es auch nicht mehr hundertprozentig. Aber ich nee, das war, glaube ich, Andernach, weil das müsste danach gewesen sein. Aber egal.
Gut.
Ja, anderes Negativbeispiel war mein zweites, in der Saison erstes Auswärtsspiel, das war in Gladbach. Das war auch kein sehr, sehr gutes Spiel. Gladbach relativ früh 1-0 in Führung gegangen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch noch gedacht, weil die sind gut in die Saison gestartet und haben jetzt gegen Ende massiv abgebaut. Da waren, zu dem Zeitpunkt waren die, glaube ich, auf dem Ausstiegsplatz nach diesem Sieg gegen uns, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da ja, fand ich schon, wurde uns aufgezeigt, ja. Wie soll man sagen? Also zu dem Zeitpunkt waren wir noch überhaupt nicht in der Saison drin. Das war vierter Spieltag. Das war die zweite Niederlage in Folge nach dem 1-3 gegen Mainz. Und da habe ich schon mir ein bisschen Sorgen gemacht, wo ich gedacht habe, puh, okay, da hatte ich jetzt nicht Angst um die Defensive so richtig, sondern da hatte ich halt mehr Sorge um die Offensive, weil da war mir gar nicht klar, wie da der Plan überhaupt war. Nee, war übrigens nach dem Warbein-Spiel die Niederlage, nochmal eben. Aber da war mir nicht so richtig klar. Da habe ich noch gedacht, ja klar, du kannst 8-0 gegen Warbein gewinnen, aber gegen andere Zweitliga-Teams wird es ein bisschen schwieriger, weil davor noch 0-0 gegen Frankfurt 2, jetzt wieder kein Tor geschossen und im ganzen Spiel vielleicht eine okaye Chance gehabt. Ja, ist man eher mit Fragezeichen aus dem Stadion gegangen. Das war kein sehr gutes Spiel und ja, das hat Gladbach mit sehr einfachen Mitteln sehr verdient gewonnen.
Ja, ich meine, ich war nicht in Gladbach natürlich, aber ja, da hat sich so ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal so ein bisschen der Trend, so ein bisschen, der sich dann in Sand nochmal verfestigen sollte oder auch gegen Potsdam, dass man im Flow es gut schafft. Ich meine, man hat Wolfsburg quasi aus dem Stadion geschossen, aus deren Stadion geschossen. War Bayern hat man aus quasi völlig vernichtet. Und gegen Kiel, also das erste Pflichtspiel, da hatte man offensichtlich schon Probleme, Tore zu schießen. Dann der zweite Spieltag gegen Mainz, da geht man unglücklich, wenn ich mich recht entsinne, unglücklich in Rückstand, gleich dann verdient aus und hat Mainz dann am Rande einer Niederlage eigentlich und legt sich dann zwei Bälle quasi selber rein. Und ja, dann 0-0 gegen Frankfurt. Man hat so ein bisschen den Eindruck gehabt, gegen defensiv spielende oder defensiv stabile Mannschaften schaffen wir es nicht, Lösungen und Tore zu erzielen. Und das war so ein bisschen gefühlt schon immer unser Problem, auch in der Bundesliga, auch im letzten Jahr schon, wo man ja einfach zu viele Punkte durch Abschlussschwächen hat liegen lassen. Und ja, das Gladbach-Spiel war da so ein bisschen so ein Paradebeispiel, dass man es einfach nicht schafft, Tore zu herauszuarbeiten und dann auch zu erzielen.
Ja, stimmt. Das habe ich da auch so empfunden. Hat sich ja dann doch als nicht ganz richtig zum Glück herausgestellt. Ja, ich habe noch die Honorable Mention. Ich habe meine Notizen mir vor dem Bochum-Spiel gemacht. Ich habe da schon mal VfL Bochum mit reingeschrieben. Brauchen wir jetzt nicht nochmal erwähnen. Haben wir ausführlich besprochen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal so ein bisschen auf positive und negative Besonderheiten dieser Hinrunde so ein bisschen ein. Ich habe mir aufgeschrieben, so die positive Besonderheiten. Also ich habe da nur zwei, jeweils zwei Punkte. Spielerische Entwicklung. Wenn man sich so die Saison anguckt, wie man in die Saison gestartet ist, eher schwierig, sich dann aber immer mehr gefangen hat, sich aus Tiefs herausgearbeitet hat und ja, einfach eine Serie hingelegt hat, bis vom 9. bis zum 13. Spieltag. Mit einem Nachholspiel noch dazwischen sehe ich auch gerade, stimmt, das Spiel gegen Viktoria Berlin war der 6. Spieltag. Aber ja, egal, wie man sich da so rausgearbeitet hat, wie ja, man Sachen probiert hat, die dann wieder ad acta gelegt hat, wenn es denn nicht funktioniert. Also insgesamt würde ich schon sagen, ist das aktuell das, was die Saison wieder beschreibt, dass man, also ich kann auch den zweiten Punkt auch noch sagen, das ist nämlich der Umgang mit Rückschlägen, spielerisch in dem Sinne, aber auch ja, menschliche Rückschläge, verletzungstechnische Rückschläge, besser gesagt. In der Vorbereitung ging es ja schon leider los mit zwei Kreuzbandverletzungen. Dann kam die dritte noch gar nicht allzu lange her dazu. Dann auch mehrere Verletzungen von sehr, sehr wichtigen Spielerinnen, so wo man eigentlich auch nicht so viel weiß. So Aileen Seien sei da mal erwähnt, die seit dem Bayern-Spiel komplett raus ist, jetzt wieder auf der Bank saß gegen Bochum. Ich glaube nicht, dass sie dieses Jahr noch eine Option ist, jetzt im letzten Spiel, aber ich hoffe doch, dass dann der Restrundenstart im Februar, dass sie dann wieder eine Option sein wird. Dann Sarah Preuß zum Beispiel auch verletzt, wo man nicht weiß, also ich zumindest nicht. Kann mich auch nicht entsinnen, dass das irgendwie mal kommuniziert wurde, wie da die Verletzung ist. Die hat gegen Wolfsburg noch ein Tor gemacht und war danach komplett raus, also im ersten Spiel. Ja, das muss man diesem Team, dem ganzen Team, nicht nur den Spielerinnen auch sagen, wie da mit umgegangen ist und wie man sich doch immer wieder von solchen Niederschlägen dann erholt hat. Das ist schon aller Ehren wert.
Ja, ich finde tatsächlich beeindruckend. Ich meine, wir haben es gerade schon erwähnt, aber auch das Spiel gegen Sand nochmal, jetzt nochmal als positive Besonderheit, auch wenn es schon der positive Punkt war, das passt sowohl zu der spielerischen Entwicklung als auch dem Umgang mit Rückschlägen, den du erwähnt hast. Ich meine, man muss sich das nochmal vor Augen führen. Man hat wenige Wochen vorher zu Hause gegen die Mannschaft eine absolute Packung gekriegt. Und man ist an der Schwelle, ich sag mal, man ist ja, ich sag mal, ambitionierter, vielleicht nicht als wir wollen aufsteigen, aber ich sag mal, mit dem Anspruch, zumindest im oberen Drittel und eine gefahrlose Saison spielen zu wollen, gestartet. Legst auch zwei absolute Knallerspiele hin und bist dann an der Schwelle auf einem Abstiegsplatz zu landen. Also du bist eigentlich schon im Abstiegskampf und schaffst es dann, den Tabellenführer zu Hause 3-0 zu besiegen und das auch mit einem Spiel, wo man vielleicht noch nicht so dominant war wie in der Woche drauf dann gegen Stuttgart, aber wo man schon, ich sag mal, genau die Stärken gezeigt hat, die einen dann zu den 6 Siegen führen sollten, nämlich dass man defensiv absolut super steht und dass man es auch schafft aus dem Spiel heraus. Gut, das ist jetzt gegen Bochum. Es musste auch manchmal ein Standard sein natürlich, aber dass man auch Lösungen aus dem Spiel heraus sich erarbeiten kann. Und das gegen den Tabellenführer, wie gesagt, und mit der mentalen Belastung unerwartet im Abstiegskampf zu sein und sogar auf einem Abstiegsplatz landen zu können. Ja, das muss man noch mal hervorheben, was das für eine ja, sowohl im spielerischen Bereich für eine Entwicklung gestartet hat, als auch was das für eine mentale Leistung war, dass das so anzunehmen und dann auch so auf den Platz zu bringen. Das, ja, finde ich, darf man auch ruhig noch ein zweites Mal hervorheben.
Ich finde, man kann Team Spirit vielleicht auch nochmal, ich schreibe ich mir jetzt auch so gedanklich nochmal eben an meine Liste mit rein, weil eigentlich, was du sagst, ist auch komplett richtig und man hätte eigentlich auch so ein bisschen die Erklärung gehabt, so wenn du jetzt sagst, du bist unten drin, du hättest das ja alles logisch erklären können, hättest sagen können, ja, was soll man denn machen? Wir sind 20 Frau starken Kader, so quasi, dann brechen 5 Spielerinnen weg, zum Teil. Also zum Teil unangefochtene Stammspielerin oder zumindest erweiterter Kreis, sag ich jetzt mal. Ja, da hätte man ja einfach sagen können, ja, logisch, dass wir jetzt unten drin stehen, aber dadurch, vielleicht hat sowas auch das Team auch noch ein bisschen mehr zusammengerafft, so, dass man sich dann da gegenseitig auch quasi wieder rausgearbeitet hat, sich gegenseitig geholfen hat und so weiter, sowohl als auch neben dem Platz. Deswegen, das könnte man vielleicht auch noch mal positiv auch noch mal dazu nehmen.
Ja,
Ja,
definitiv.
zu den negativen Sachen sind fast alles unverschuldet halt. Saisonstart habe ich noch mit reingenommen, aber gut, wenn man halt spielerische Entwicklung positiv hat, ist logisch, dass da der Negativpunkt auch eine Phase im Spiel ist und der ist halt, ja, vom ersten Spiel, also vom, ja, die erste Niederlage war am zweiten Spieltag, dann gab es halt zwischen Spieltag 5 bis 8 mit dem DFB-Pokal noch mit drin, halt 4 Spiele ohne Sieg, auch wenig Tore halt. Da
Ja,
haben wir auch schon drüber
ich würde
gesprochen, alles.
den zweiten Spieltag würde ich da noch so ein bisschen ausklammern eigentlich, weil ja, den hat man verloren, aber da würde ich wirklich noch sagen, da war viel
Ja, okay.
Pech mit dabei, weil da war man eigentlich wirklich die ganz klar bessere Mannschaft und hat sich ja wirklich 2 Tore hat man den Mainzern selber aufgelegt. Gut, das ist dann vielleicht auch diese spielerische Entwicklung, die du angesprochen hast, die das dann in der Folge verhindert hat, vielleicht auch die da nochmal geschärft hat, dass man, aber nee, dazu war halt danach noch zu viel Zeit oder auch zu viele Gegentore und Fehler, die wir da noch gekriegt haben. Also da würde ich wirklich noch sagen,
Okay.
das kann man noch so ein bisschen ausklammern, aber diese schlechte Phase, die dann mit Gladbach angefangen hat, dann Sand, Potsdam, so ein bisschen in Anführungszeichen, wo man.
Ja, Frankfurt war auch ein schlimmes Spiel, meine ich so. Die waren ja zu dem Zeitpunkt, aber gut, dritter Spieltag kann man es noch nicht sagen. Die sind jetzt Tabellenvorletzter, noch ohne Sieg, haben 5
Ja,
Unentschieden
Frankfurt
gespielt,
war halt
dadurch einmal
auch
gegen uns.
so ein bisschen das, was dann sich gegen Gladbach nochmal fortgesetzt hat.
Ja,
Man
genau.
hat einfach keine Mittel gefunden, um eine Mannschaft, die sich einfach nur hinten reinstellen will und sagt, ja komm, dann spielen wir halt alle Spiele 0-0 und wenn wir Glück haben, rutscht mal vorne einer durch. Gut, das Durchrutschen hat man, ich weiß nicht mehr, ob man es zu verhindern gewusst hatte oder ob es Unvermögen von Frankfurt war. Ich habe das Spiel nicht mehr vor Augen, aber
Ja, auch nicht.
da hat man es auf jeden Fall nicht geschafft, offensichtlich auch nicht geschafft, eine spielerische Lösung zu finden, die so ein Bollwerk zu knacken. Und ja, da hat man dann so ein bisschen gehofft, dass dann gegen Wabein oder gegen Wabein dieser Knoten geplatzt ist und man dann diese Leichtigkeit und weil das ja auch schön herausgespielte Tore zum Teil waren. Ja, ich meine,
Ja, da
Wabein
war
ist dann
alles
vielleicht.
dabei.
Ist da dann auch nicht der Gradmesser, wo vielleicht so ein 1:1 auch mal eher klappt als dann gegen Gladbach oder Frankfurt, aber trotzdem war da so ein bisschen die Hoffnung dann da, dass dieses Negativ Spiel wie gegen Frankfurt, dass das dann ja gelöscht wird, aber genau gegen Gladbach hat sich dann gezeigt, dass wir da dann halt Probleme haben und dann gegen Sand sich noch mal ein bisschen verdeutlichter hat wahrscheinlich, dass es nicht nur gegen Mannschaften ist, die sich hinten reinstellen, sondern halt auch gegen Mannschaften sein kann, die nach vorne spielt. Und da war es dann wirklich so ein bisschen, so ein paar Sorgenfalten waren dann da und
Ja, war Bein, hatte alles quasi. Das hatte irgendwie ein Tor von Aileen, fällt mir da noch ein, irgendwie aus 20 Metern in Winkel, so mit einer Bogenlampe, dann Tor nach Ecke, irgendwie vier Laura Bröhring-Tore und gut herausgespielt und alles. Ja, wenn der Gegner dann nicht so auf der Höhe ist, dann geht das wahrscheinlich einfacher, ja. Aber vielleicht war auch dieser Saisonstart hat sich dann auch im Sandspiel so befestigt, was du sagtest, nämlich, dass wir da keine Lösung haben. Dann denkt man, okay, dann probieren wir taktisch erstmal was anderes. Hat da dann auch draus gelernt, dass das nicht so hundertprozentig ist. Und ja, gehört alles noch so ein bisschen in diesen Saisonstart mit rein.
in diesen
Aber ist dann vielleicht
Lernfaktor.
auch
Ich
ein
meine,
Lernprozess, genau.
man hat ja auch, ja, ich sag mal, schon einen verhältnismäßig großen Umbruch. Ja,
Das
Umbruch ist
auch,
vielleicht ein
ja.
bisschen übertrieben, aber die Mannschaft hat sich schon verändert im Vergleich zur letzten Saison.
Ja, das ist richtig, ja. Und auch wieder mal so, ich sag mal, wenn du intern so, Maren Haberecker ist immer so das beste Beispiel, die wurde geholt, vermutlich, ist so meine Einschätzung, so ein bisschen, um das Sarah Schulte oder um so ein bisschen Sarah Schulte zu ersetzen auf dem Feld und vielleicht auch so in der
Letztes Jahr ja
Rolle als
schon.
Kapitänin. Genau, letztes Jahr schon hat man dieses Jahr vielleicht dann auch gehofft, dass sie dann in die Rolle von Selma Likina oder Viragnaki so ein bisschen reingeht und dann geht das halt nicht, wenn sie sich verletzt, ist dann halt auch sowas, was dann wieder intern nicht aufgefangen werden konnte. Alles so Sachen, die ja
Ja, sie ist so ein bisschen
schwierig sind für so ein
wirklich
Team.
so ein bisschen die tragische Figur, muss man einfach sagen, die jetzt seit 2 Jahren oder seit anderthalb Jahren bei uns ist.
Ja.
Und ja, einfach, wo man einfach nur hoffen kann, dass sie vielleicht noch mal ein Spiel machen kann dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber zu
Ist, glaube
wünschen
ich,
wäre es
also ich
ihr auf
kenne.
jeden Fall.
Ja, definitiv, definitiv. Ich kenne sie natürlich nicht, aber was man so auf dem Platz und auch am Rand des Platzes immer sieht, ist scheinbar eine sehr, sehr fröhliche Persönlichkeit, was, glaube ich, auch in so einer Phase sehr wichtig ist, weil ich glaube, das macht man mental mit dir auch was, wenn du Fußballerin oder Fußballer bist und du dann immer wieder zurückgeworfen wirst durch Verletzungen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das was macht mit dir, wenn du dann aber so auch wieder vielleicht für den Team Spirit, dass da viel aufgefangen wird drumherum, dann, dass du dein Lächeln nicht verlierst, dass du dann halt wieder angreifen willst und kannst, das wünsche ich dir auf jeden Fall auch. Und ja, da genau wie Sonja Lux übrigens schon kurz erwähnt, war jetzt, glaube ich, ihre erste große Verletzung, aber wäre auch absolute Stammspielerin gewesen, war sie letzte Saison ja auch. Ja, ich hoffe auch, dass man da aber auch nichts überstürzt, das hatte ich ja auch bei Carla Stinken so ein bisschen die Befürchtung, dass man dann sagt, okay, man nimmt jetzt vielleicht schon vielleicht jetzt die Chance wahr, sie zu spielen, sie spielen zu lassen, ist schon okay, aber dass man dann vielleicht doch noch vielleicht die Winterpause hätte abgewartet hat, da wird da nichts passiert, aber da sind Trainer, Torwarttrainer und Physio und Arzt wahrscheinlich alle näher dran als wir, von daher ist das schon in Ordnung, dass da, dass die da die Entscheidung treffen. Aber ich hatte eigentlich gedacht, ja, die zwei Spiele hätte man Joanna Mayer dann eigentlich eher geben sollen, damit sie dann als Nummer zwei dann vielleicht in der im neuen Jahr dann komplett angreifen kann. Aber du, es hat gegen Bochum ja funktioniert, sie hatte sich auszeichnen können, es war richtige Entscheidung, die da getroffen wurden.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen, haken wir es ab. Das wären so die Sachen, Saisonstart und Verletzungen. Über Verletzungen haben wir jetzt auch schon viel gesprochen, die ja dann da halt so ein bisschen rein sind. Es gibt bestimmt noch tausend andere Sachen. Wenn euch was einfällt, gerne in die Kommentare schreiben, was ihr positiv, negativ seht in dieser Saison. Kommen wir jetzt zu den Spielerinnen. Da habe ich mir natürlich auch wieder meine altbewährten Kategorien aufgemacht, so. Gute Leistung, aber ist eine Kategorie, Luft nach oben, konstant, Führungsspielerin, wichtige Stützen und wir küren da natürlich auch wieder die Spielerin der Saison oder der Hinrunde besser gesagt und die lasse ich dann immer frei, damit wir da noch drüber reden können und ohne Wertung habe ich auch noch für Spielerinnen, die dann wenig zum Einsatz gekommen sind. Alles diskutabel, muss alles nicht richtig sein, das ist so, wie ich mir das so gedacht habe, kann das ja auch immer noch so ein bisschen erklären. Alles, was hier steht an Minuten, Toren, Auswechseln und gelbe Karten waren vor dem Bochum-Spiel. Vielleicht muss ich dann jetzt Kopf rechnen und dann auch noch die Minuten noch mit drauf rechnen. Aber ja, es passt dann halt so zum Großteil. Aber ja, genau, das meiste ist dann so drin. Aber naja, ich fange mal an. Dass auch in untereinander gibt es da keine Reihenfolge. Ich gucke normalerweise immer beim Kicker. Aber was Frauenfußball und Kicker angeht, ist das immer so, ich sag mal, ausbaufähig noch. Ich gucke dann, habe dann bei Soccer Donner geguckt. Das ist eigentlich eine sehr gute Seite, was Frauenfußball angeht. Da ist das Bochum-Spiel auch noch nicht drin. Von daher habe ich da jetzt auch jetzt in meinen Notizen jetzt nichts irgendwie umgeändert. Aber ja, da wie die da aufgelistet wurden, so sind die dann halt auch in den jeweiligen Kategorien drin. Und in der Kategorie gute Leistung aber habe ich nur eine Spielerin und das ist Genesis Castrellon. Sie hat 10 Einsätze oder 11, sie wurde eingewechselt gegen Bochum, hatte vor dem Bochum-Spiel 436 Minuten. Mit dem Bochum-Spiel sind es 448, glaube ich. Hat 2 Tore, 4 Einwechslungen und 7 Auswechslungen gehabt. Ich finde schon, sie ist so ein bisschen diejenige, die Chancen so ein bisschen nutzt. Ich finde, also sie ist schon ein bisschen länger bei uns. Ist auch eine gute Zweitligaspielerin. Hat, wie gesagt, schon 2 Tore gemacht. Macht eigentlich auch nie immer viel verkehrt so im Spiel. Von daher überwiegen die guten Leistungen auf jeden Fall auch. Wäre aber wahrscheinlich, also sie hat relativ wenig Minuten gemacht. Das ist so ein bisschen auch das Aber mit 436. Ist halt keine Stammspielerin, ist aber eigentlich eine gute, ist ein guter Joker in dem Sinne. Aber Luft nach oben in dem Fall halt noch, da würde noch mehr gehen. 10 Einsätze als offensive Spielerin, 2 Tore, ja. Ich hätte sie auch in eine Kategorie darunter nehmen können, aber ich fand da halt schon, gerade im Vergleich zu den Spielerinnen, die ich da noch drin habe, wollte ich sie noch etwas höher einschätzen. Deswegen da überwiegen die guten Leistungen, aber ich sag mal, ist noch relativ weit entfernt, so von einer Option zu sein für unangefochtene Stammspielerin, so. Hatte jetzt auch ein paar Startelf-Einsätze zwar schon gehabt, aber da meistens immer ein bisschen blass geblieben. Aber halt, wie gesagt, 2 Tore, das ist schon in Ordnung für sie. Und ich hoffe noch, dass in der Rückrunde da ein bisschen mehr kommt.
Ja, kann man so unterschreiben, denke ich. So. Ich glaube, dass sie nicht, wenn ich mir die Daten oder die Altersdaten so angucke, scheint sie die Älteste oder eine der Ältesten zumindest zu sein. Ist dann die vielleicht, Älteste, ja. Ist dann vielleicht, wenn man so ein verhältnismäßig junges Team hat, und dann halt auch noch wie Maren Haberecker, die ja, glaube ich, auch so ein bisschen diese Rolle einnehmen sollte, nicht vielleicht auf dem Platz, aber so als Führung, als Mentor so ein bisschen vielleicht für die ganz Jungen. Ist das ja das wahrscheinlich neben der natürlich dem auf dem Platz auch eine ihrer Rollen, die sie im Team vielleicht hat. Und deswegen. Hat sie da auf jeden
Ja.
Fall einen guten Punkt noch drin, würde ich sagen.
Ja. Gut, kommen wir mit Luft nach oben. Da muss ich sagen, da sind Spielerinnen auch mit dabei. Ja, gut, können wir dann drüber sprechen, wenn wir bei ihr sind. Also, wir beginnen mal mit Lara Hohm. 7 Einsätze, 193 Minuten. Oh, warte mal. Wurde, glaube ich, auch eingewechselt gegen Bochum. Ja, wurde sie auch in der 78. Also, da sind es. Also dann sind es
200 und ein
acht
bisschen.
Einsätze, 200 und ein bisschen, genau, und 7 Einwechslungen, eine Auswechslung. Ja, war auch etwas länger verletzt, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dass da auch mal ein paar Spiele dann auch deswegen ausgefallen sind. Ist auch jemand, die zweitälteste im Team, witzigerweise, aber diejenige, die auch aus dem zweiten Team letzte Saison hochgekommen ist, fehlt mir so ein bisschen, ja, so das Entwicklungs Potenzial, das ist so, ja, wobei das ist natürlich auch immer so eine Sache, wenn sie wenig spielt, das wird natürlich dann auch immer seine Gründe haben. Hätte aber eigentlich gehofft, so ein bisschen, dass sie auch davon profitiert jetzt, dass da mehr Einsatzzeiten kommen, dass sie sich ein bisschen aufdrängt. Da habe ich eher so die Wahrnehmung, dass es eher nicht so ist. Und die Minuten sprechen ja auch so ein bisschen dafür, dass sie auch dann immer nur so 10, 15 Minuten meistens bekommt oder wenn sie dann ein Spiel hat sie von Anfang an gemacht. Dass dann da auch jetzt so nicht so die, ja, wie soll man sagen, dass da nicht die Chance irgendwie genutzt wurde. Deswegen sehe ich da noch Luft nach oben. Und bei ihr hätte ich es eigentlich also kommen noch zwei in dieser Kategorie. Ihr habe ich das auf jeden Fall, würde ich das noch höher anrechnen als die nächste, die kommt. Ich weiß nicht, wie siehst du Lara Hohm so? Ist auch so
Ja, ich
eine, habe
würde
ich ja.
so ein bisschen blass, würde ich sagen, aber gut, das ist als Abwehrspielerin oder als eher defensive Spielerin.
Ja, Mittelfeld schon eher. Und sie wird gefühlt
Ja,
auch immer
eigentlich.
eingewechselt, habe ich auch so gedacht, wenn wir noch jemanden brauchen, der ein Kopfballtor macht, dann wechselt man sie an, weil ich glaube, ist ja eine der größeren im Team. Hatte auch gegen Bochum ein, zwei gute Aktionen, meine ich, aber auch ein bisschen unglücklich insgesamt. Aber gut, da fehlt dann dieser Flow wahrscheinlich, wenn du relativ wenig spielst. Ja, deswegen ist das, ja, weiß ich nicht, Luft nach oben tritt vielleicht noch ganz gut so. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wo große Ansätze sind. Dafür ist, sie ist Mittelfeldspielerin, zentral eher und da sind die Kaderplätze eigentlich auch schon besetzt so.
Ja,
Von
ich glaube,
daher.
vielleicht ist das auch so ein bisschen, dass sie dann also im Verlauf des Spiels dann reinkommt und vielleicht noch mal so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Vielleicht, wenn man dann, ja, ich sag mal, andere Spielerinnen vielleicht so ein bisschen nervös schon sind, dass dann vielleicht noch mal ein ruhiger Kopf vielleicht gefragt ist als etwas ältere Spielerin ist ja, wie
Möglich,
schon
ja.
sagst, schwer einzuschätzen. Andererseits, wenn ich mir jetzt die Leistungsdaten nochmal angucke, ist sie ja doch sehr, sehr wenig ich sag mal, in der guten Phase sehr, sehr wenig zum Einsatz gekommen. Von daher ist sie vielleicht ja tatsächlich so ein bisschen rausrotiert aus der Mannschaft tatsächlich.
Ja, die nächste Person, Merete Dres, muss man noch ein bisschen anders bewerten, meiner Meinung nach. Die ist noch sehr jung, ist eigentlich auch eher wahrscheinlich für die zweite eingeplant, aber witzigerweise genau die gleiche Einsatzzahl, genau die gleichen Minuten. Na gut, jetzt ein Einsatz weniger, weil sie wurde gegen Bochum nicht eingewechselt, also auch ein paar Minuten weniger, aber vor dem Spiel waren es halt auch 7 Einsätze, 193 Minuten, allerdings 5 Auswechslungen und fünf oh, ich habe zweimal Auswechslung geschrieben, also 5 Einwechslungen und 2 Auswechslungen. Hat zweimal starten dürfen, aber trotzdem auf die gleiche Minutenanzahl gekommen. Da ist das halt noch verständlicher, wenn da der Entwicklungsschritt noch nicht ist, weil sie ist erst 18 laut Soccer Donner. Ist dann noch anders halt in der Entwicklung als eine Lara Hohm. Von daher Luft nach oben, ja, aber da ist halt die Erklärung eher, die wird halt ein bisschen auch ins kalte Wasser geworfen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dass da die Entwicklung in den nächsten Jahren noch kommt. Sie spielt jetzt wahrscheinlich auch, wenn der Kader jetzt wieder voller wird, definitiv zweite, was auch richtig ist, weil ich glaube, dass du in der Oberliga als junge Spielerin dich anders entwickeln kannst als in der zweiten Frauen-Bundesliga, und diesen Schritt sollte man gehen, bevor man den anderen Schritt geht. Und deswegen, ja, ist das noch etwas weniger zu bewerten, meiner Meinung nach, als bei Lara Hohm. Wobei ich mir natürlich auch hoffe, dass beide irgendwie jetzt, vielleicht ist das, ne, das ist nur unsere Einschätzung, das ist auch nicht böse gemeint oder so, dass vielleicht dann auch in der Rückrunde es jetzt besser wird. Müssen jetzt nicht halt immer 90-Minuten-Spiele in dem Sinne sein, aber wenn du dann halt mal anstatt 10 Minuten dann 20 Minuten spielst und dich langsam steigerst, ist es ja schon gut. Dann ist ja schon eigentlich viel gewonnen, finde ich. Dann ist da Entwicklung da und dann ist es besser geworden, und da kann man dann auch schon davon ausgehen, ja, das wird besser quasi.
Ja, ich meine, mit 18 ist, ja, du meinst, das klingt jetzt so ein bisschen platt, aber man muss halt langsam anfangen vielleicht. Und wenn sie dann jetzt ihre Minuten, meine, wenn ich mir da die Daten jetzt so angucke, 13 Minuten beim 4-0 gegen Ingolstadt, 8 Minuten gegen Bayern, wenn das sind halt wirklich die Momente, wo man so eine junge Spielerin vielleicht auch reinwerfen kann und sagen kann, so jetzt, ich sage jetzt mal, nimmst du so eine Trainingseinheit unter Wettkampfbedingungen mal mit und kannst da dann halt viel mehr draus lernen als nur auf dem Trainingsplatz, sage jetzt mal. Und das finde ich eigentlich ja, genau richtig so, wie man junge Spielerinnen so an die Mannschaft vielleicht ranführen kann. Von daher, ja, Luft nach oben, wie du schon sagst, passt wahrscheinlich perfekt altersbedingt, und man kann nur hoffen, dass sie sowohl ihre Einsatzzeiten als auch ihr, ich sag mal, ihr Impact auf das Spiel dann sukzessive steigern kann.
Ja. Die letzte in dieser Kategorie ist Marleen Kropp. 10 Einsätze oder 11 jetzt, muss schon wieder zurückgehen. 11 Einsätze, 387 plus 66 Minuten. Eine Vorlage, vier Einwechslungen und 7 Auswechslungen. Ja, Kroppi ist, wie soll man sagen? Sie ist Stürmerin und hat noch kein Tor. Das ist ja schon immer ein wertender Punkt. Macht für mich auch nicht unbedingt aktuell viel falsch, aber die Minutenzahl spricht schon ein bisschen für sich. Ich finde schon, gerade zum Ende der Hinrunde habe ich sie besser in Erinnerung als zu Beginn. War letzte Saison, glaube ich, auch länger verletzt, aber eigentlich diese Saison häufig sehr fit. Oder nicht verletzt, fit, das weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht sagen, wie fit die alle sind, aber ich würde schon sagen, insgesamt haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, so ein bisschen, muss man sagen, wie gut wir 90 Minuten durchpowern können. Das ist so gut wie die letzten, also besser als die letzten Jahre, meiner Meinung nach. Von daher fit sind die alle mit Sicherheit. Aber wenn ich fit meine, dann meine ich halt nicht verletzt so. Ja, hat jetzt kein Tor, eine Vorlage, 300 oder 400 Minuten so um den Dreh. Da hätte ich eigentlich auch gedacht, dass die Saison vielleicht auch ein weiterer Schritt nach vorne ist. Auch noch sehr jung, ist auch 19, aber wenn man das mit einer Laura Brühring vergleicht, ist vielleicht auch ein bisschen unfair der Vergleich. Aber trotzdem ist das schon, ist halt, muss da mehr kommen. Ich habe immer, wenn ich die Spiele sehe, denke ich mir so, ah, Kroppi würde ich jetzt auf jeden Fall ein Tor gönnen. So habe ich bei Lea Mauli dann auch gesagt, und die hat danach halt nochmal getroffen und jetzt auch wieder Vorlage. Also vielleicht ist einfach nur der Knoten, der platzen muss, und da warte ich und hoffe ich bei Kroppi drauf, dass das relativ schnell jetzt passiert. Weil ich glaube, ich meine noch in Erinnerung zu haben, als ich auch ein paar ich gab eine Saison relativ viel B-Jugendspiele, B-Jugend, U17, Bundesliga, Junioren geguckt. Wir waren auch einmal in Aurich zusammen, wenn du dich erinnerst. Das war, glaube ich, die Zeit, wo Bröhring und Kroppi und Thea alle in der, also lehne ich mich jetzt ans Fenster, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber ich glaube, dass die alle in einem Team gespielt haben. Und ja, da merkt man dann auch, der Unterschied zwischen U17-Bundesliga und zweite Frauen-Bundesliga ist dann noch noch ein bisschen anders. Sie ist immer noch nicht so hundertprozentig angekommen. Und ich hoffe einfach, dass da einfach nur dieser Knotenlöser kommen muss. Und dann glaube ich schon, dass sie eine sehr wichtige Rolle noch im Team einnehmen kann. Aber aktuell ist das mir ein bisschen zu wenig, muss ich leider so sagen.
Ja, ich meine, wenn man von den Daten her guckt, ja, als Stürmerin, ich weiß natürlich nicht genau, nicht genau vor Augen, wo genau, ob sie jetzt wirklich so zentral immer spielt oder ob sie eher dafür da ist, die Räume zu ziehen.
Ja, ist auch was ich noch erwähnen wollte. Ich finde so ihr Pressingverhalten finde ich eigentlich gut. Ist vielleicht auch so ein Ding, was in keiner Statistik auftaucht, aber wenn du halt mit anläufst so und dann den Fehlpass erzwingst, dann staust du in keiner Statistik auf, hast aber noch großen Anteil an so einem Tor. Kroppi ist auch jemand, der sich eigentlich nie so aufgibt, der die immer viel rennt und viel arbeitet und so. Und dann halt so wenig Ertrag. Deswegen, das ist vielleicht auch so ein Ding, dass dann einfach, ja, das auch wenig gewürdigt wird. Kropp hat auch jetzt gegen Bochum mehr auf dem Flügel gespielt als auf der Neun. Da hat jetzt eher Bente gespielt. Kroppi ist, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eher zum Saisonstart wohl auch klarere Neunerin gewesen. Ist dann aber immer ein bisschen mehr Flügel oder ja, vielleicht so ein bisschen hinter der Einspitze, wenn wir nicht 4-3-3 gespielt haben, sondern 4-5-1, war sie dann eher seltener in der Mittelstürmerin-Position. Aber ich meine mich zu erinnern, dass das zu Saisonstart auf jeden Fall noch so war.
Also ich habe die Socadona-Statistik gerade auf und ist für sie, ich sage jetzt mal, in gewisser Weise ein bisschen unglücklich gegen Wolfsburg nicht im Kader, gegen Wabein ohne Einsatz und dann zu Beginn der Saison wurde sie jeweils eingewechselt, 6 Minuten, 5 Minuten, 16 Minuten und dann gegen ab Berlin, beziehungsweise ab Berlin ist natürlich falsch, weil das Spiel ja später war, aber dann ab Potsdam ist sie gestartet und hat dann ja erstmal die kleine Negativphase mitgemacht und dann aber auch jeweils gegen Sand, gegen Stuttgart, gegen Ingolstadt hat sie von Anfang an ihre Einsatzzeiten gekriegt. Ja, ist, wie gesagt, ist schwer zu sagen. Ja, ich sag mal, mit 19 hat man da so ein bisschen Welpenschutz, würde ich ihr auf jeden Fall noch geben und die Hoffnung, dass da halt ja, dieser Knotenlöser oder dieser, ich meine, vielleicht ist es noch kein Knotenlöser, vielleicht ist es in dem Alter halt einfach auch wirklich was, wo du halt einfach noch ein bisschen Zeit brauchst, um
in
dem Sinne zu lernen, wie sind denn genau diese Laufwege, wie ist diese Intensität, wo musst du wann drauf drücken, wann ist der Moment, wo du einlaufen musst, diesen Schritt, den Bröhring ja fulminant gegangen ist diese Saison, vielleicht braucht sie da einfach noch ein paar Spiele länger für, bis sie das so verinnerlicht und deswegen ja, ist da auf jeden Fall also die Ansätze sind auf jeden Fall da, würde ich sagen. Von daher
ja,
ist dieses ja, Aber mit viel Hoffnung verbunden zumindest.
Gut, kommen wir dann zu der Kategorie Konstant. Die erste ist auch der erste Neuzugang, den ich hier reingenommen habe. Und das ist Sarah Hack. 10 Einsätze, 11 jetzt wieder natürlich. Glaube ich auch durchgespielt, oder? Ja, auch durchgespielt. Also 11 Einsätze, ungefähr 680 Minuten. Ein Tor, 4 Auswechslungen und eine Einwechslung. Ist so ein bisschen, ich glaube, sie war das, die verpflichtet wurde als Reaktion auf die Verletzung in der Vorbereitung. Und ja, hat sich eigentlich ganz gut ins Team reingefunden. Hatte, glaube ich, auch am Anfang eher noch ein bisschen Schwierigkeiten als zum Ende hin. Und muss man sagen, ist insgesamt auch zu einer, ja, jetzt auch Stammspielerin geworden. Ich muss mal eben schauen, ob ab wann sie, ich habe es nämlich in Erinnerung, dass sie eigentlich so die letzten Spiele ja, immer ja, durchgespielt hat.
Immer gestartet, und, ja.
Ja, gestartet hat, ja.
Nicht, aber
nee.
Aber gestartet, ja.
Gut, ja. Und eigentlich so als auch noch junge Spielerin kam, glaube ich, kam sie aus, Hannover kam Bente auf jeden Fall. Deswegen, da weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig, woher.
Ich finde es in der Abwehr ganz schwierig zu sagen, wo, ich meine, wenn du als Abwehrspielerin und gerade, wenn man bei ihr guckt, dass sie alles bei fast jedem Sieg gespielt hat, es ist halt schwierig zu sagen, wo fängt oder ich sag mal, wie konstant muss man als Abwehrspielerin sein, um eine wichtige Stütze zu sein. Deswegen ist das, finde ich, ganz schwer, da die Grenze zu ziehen, ob
Ja, ich habe da die Grenze auf jeden Fall.
Zutreffender ist.
Ja, ich habe da die Grenze gezogen, weil sie insgesamt noch deutlich weniger Minuten gespielt hat als die anderen. Und deswegen habe ich sie da noch nicht reingeschoben in die Kategorie. Aber ist natürlich richtig, was du sagst. Ich verstehe das schon. Von daher, ich weiß es noch nicht. Es ist mit Sicherheit auch so, dass sie sich dahin entwickelt. Wenn es so weitergeht, geht sie auf jeden Fall auch den Weg in die Richtung, und dann ist sie das in der Rückrunde auf jeden Fall auch, ja.
Ja.
Ja, ich habe dann, danach habe ich Lilly Bartke, 12 Einsätze, okay, das ist einfach, das kann ich sogar im Kopf ausrechnen, 12 Einsätze, 629 Minuten, eine gelbe Karte, 5 Einwechslungen und eine Auswechslung. Also in der 90. Minute reingekommen übrigens gegen Bochum. Von daher, ja, Lili Bartke, auch, habe ich jetzt, ist theoretisch auch ein Neuzugang, ist, glaube ich, auch aus der U17 hochgekommen oder vielleicht aus der U20, da bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher. Und ist so, konstant habe ich sie in dem Sinne halt reingenommen, weil sie schon viele Minuten macht. Bin mir relativ sicher, dass es eher wenig also wenige Spiele von Anfang an waren. Obwohl, eigentlich der Saisonstart war relativ.
Ja, ich also, wollte gerade sagen,
ich sehe gerade.
Sie ist so ein bisschen.
Auch rausrotiert.
Rausrotiert, als es dann positiver wurde. Von daher ist.
Ja, gut,
also ich sag mal. Muss kein Zusammenhang sein, aber.
Ja, es ist schwierig tatsächlich, ja. Ich glaube, so ein bisschen.
Ja. Sie scheint dann ja so ein bisschen gewechselt zu haben mit. Mit Sarah Hack. Zumindest weil sie die Gefühl, ohne das jetzt zu sehen, könnten sich die Zeiten ganz gut ergänzen, aber.
Ja. Gut, ist dann vielleicht eher so ein Weg, der dann in die andere Richtung geht, dann, dass das vielleicht eher so sein könnte, dass es dann in der Rückrunde dann eher gegenläufig geht. Lili Bartke, ich glaube aber eher, dass sie Außenverteidigerin ist und Sarah Hack klare Innenverteidigerin. Okay. Also könnte vielleicht auch damit sprechen, dass man halt auch den umgekehrten taktischen Weg gegangen ist, dass man dann da versucht hat, noch Dreierkette mit ihr zu spielen und dann aber gemerkt hat, das wird nichts, und für eine Viererkette ist dann Sarah Hack dann eher besser zu sehen. Aber gut, lasse ich jetzt auf jeden Fall nochmal hier so drin, hat mehr Minuten gemacht als Sarah, von daher schon in Ordnung, würde ich sagen, dass sie in dieser Kategorie ist. Und ja, die nächste würde ich, glaube ich, eher auf einem positiveren stark sehen. Ich hätte mir das eigentlich auch mal angucken können, diese Sache mit ich habe nur die Minuten mir eingeguckt, habe gar nicht geguckt, wann, wer, wie, wo gespielt hat. Also, aber gut, da machen wir das jetzt hier zu zweit, das ist ja auch okay. Lana Hubbeling habe ich dann als nächstes. Hat sie durchgespielt? Hat sie durchgespielt, crazy. Hat 12 Einsätze, hat dann 782 Minuten. Nee, warte mal, 700, nee, das ist zu viel. 722 Minuten, 2 Vorlagen, außer sie hat jetzt, nee, sie hat logischerweise keine gemacht, 5 Einwechslungen und eine Auswechslung. Ist auch jemand, der ein bisschen gebraucht hat, in meiner Erinnerung, um sich zu finden. Ja, die Soccer-Donner-Daten belegen das auf jeden Fall. Die letzten Spiele alle über 90 Minuten gemacht, die letzten 4. Und auch Neuzugang, ich weiß jetzt aber nicht mehr genau woher, Neuzugang und ja. Auch sehr positiv die Entwicklung und wahrscheinlich auch eine Position, die dann in der Rückrunde, wenn sie dann gut läuft natürlich, auch eher dann sich als positive herausstellen wird. Weil, wie gesagt, die letzten 4 Spiele alle über 90 Minuten gemacht, dann davor immer so ein bisschen Startelf und Joker abwechselnd so ein bisschen. Und eigentlich auch, ja, für einen Neuzugang finde ich auch schon ganz gut im Team angekommen, so habe ich so zumindest das Gefühl.
Ja, Neuzugang aus Warbein übrigens.
Oh, Warbein, ja gut, dann wenn man die einzig gute aus Warbein wegnimmt, dann ist das natürlich bitter. Und ich glaube, Sarah Hack, wenn ich Soccer Donner Glauben schenken darf, kommt aus Valencia tatsächlich. Schon crazy eigentlich. Aber gut, das passt eigentlich auch ganz gut. Das ist wahrscheinlich noch so ein alter Maria Reisinger-Transfer, die ja immer Spielerinnen aus absurdesten Nationen holt. Deswegen Spanien ist dann noch fast schon eher ein normaler Neuzugang. Na, natürlich ein kleiner Spaß. Und auch dieser Warbein-Hate tut mir auch ein bisschen leid, wenn sich hier ein oder ein Fan von Warbein hierhin verirrt hat. Tut's mir leid, ich meine das gar nicht so. Aber es ist halt leider ein bisschen schwierig, so wenn man guckt, wie die in der Tabelle stehen und wie die aktuell so spielen. Jo, Hobel, wie gesagt, ich könnte mir schon vorstellen, dass da auch die positive Entwicklung die ganze Rückrunde dann durchgeht. Ist auch Außenverteidigerin, ist immer so ein bisschen im Schatten von einer Marie Bleil. Wenn du auf der gleichen Seite spielst, kannst du theoretisch nur verlieren. Zumindest was Offensive angeht, aber ist so ein bisschen wie bei den Männern auch, wenn du da sehr, sehr guten, ich sag mal, Außen, sich sehr gut ergänzende Außenverteidiger und Außenoffensivspieler und Spielerinnen hast, ist das eigentlich nur positiv fürs ganze Team und da darf man eigentlich dann nicht den einen höher loben als den anderen sozusagen. Und hier, wenn Hobel mit Marie dann auf einer Seite spielt, dann ist das schon ein sehr gutes Duo, würde ich mal sagen, was dann halt sowohl offensiv als auch defensiv dann für Furore sorgen kann.
Definitiv.
Gut, die nächste habe ich hier drin, Lili Damm, auch Neuzugang aus der Jugend von Wolfsburg zu uns gewechselt, auch 12 Einsätze, Moment, wo bin ich jetzt verrutscht hier, 12 Einsätze, ungefähr 700 Minuten, 3 Vorlagen, 8 Einwechslungen und 3 Auswechslungen. Auch eine, wie gesagt, auch Neuzugang und insgesamt auch jemand, der natürlich gegen Wolfsburg 2 90 Minuten gespielt hat, ist klar, weil sonst aber eher auch jemand, der ja hin und her wandert zwischen Startelf und Bank, jetzt gegen Ende hin auch ein bisschen weniger Spielzeiten gekriegt. Ja, glaube ich, könnte genau der umgekehrte Kandidat sein, dass es da vielleicht auch im Endeffekt vielleicht auch schwieriger wird in der Rückrunde, aber naja, muss man mal schauen. Ist jemand, der den Saisonstart von der Startelf gemacht hat und jetzt gegen Ende halt nur noch von der Bank gekommen ist, aber insgesamt schon klar, kriegt mehr Minuten, kann sich eigentlich auch zeigen und dann gilt es nur darum, die Chance zu nutzen. Und macht sie aktuell ganz gut. 3 Vorlagen sind ja auch schon nicht schlecht. Ist auch eher auf dem Flügel zu Hause, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Offensiv, defensiv, weiß ich jetzt gar nicht mehr so hundertprozentig. Ich würde schon eher sagen, eher mit Offensivdrang. Aber ja.
Ja, und dann haben wir die Vorlage für das Bode-Tor gegen Stuttgart. Von daher also auch ein absolut elementarer Scorerpunkt.
Ja, top. Gut, dann habe ich als nächstes die neue Kategorie schon, also Führungsspielerin habe ich drin. Das ist eine schwammige Kategorie, weil ich habe wichtige Stützen und Führungsspielerin. Das sind quasi ähnliche Kategorien sozusagen, was so Spielzeit und ja, Leistungsdaten angeht. Ich habe immer noch so unterschieden, wo habe ich das Gefühl, Führungsspielerinnen sind auch Lautsprecher auf dem Platz und wahrscheinlich auch neben dem Platz. Wichtige Stützen sind wichtige Stützen, aber halt eher nur die auffallen durch Leistung. Ja, es sind zwar sehr schwierige Kategorien, aber ihr kennt das ja wahrscheinlich auch schon, wenn das nicht der erste Hin- oder Rückgrund-Rückblick ist, den ihr hört, wisst ihr es ja wahrscheinlich und ich druck's mich da immer so ein bisschen rum. Das sind halt auch Kategorien, die auch immer so ein bisschen zum Diskutieren einladen. Deswegen, das eine heißt jetzt nicht, ist besser als das andere und so weiter. Ne? Also gut, Führungsspielerin, die erste habe ich natürlich Lena Göppel drin, die alle Spiele über 90 Minuten gemacht hat. Von daher 13 Spiele, 1110 Minuten, passt das? Sonst, nee, 1120 Minuten, egal. Auf jeden Fall 13 Spiele, a 90
70.
Minuten. 70. Ah, siehst du, ich kann also das mit dem Kopf rechnen, das müssen wir echt lassen, ey. Das ist alles anstrengend. Zwei Tore, zwei Vorlagen und zwei gelbe Karten. Endlich auch kriegen wir auch mal ein bisschen gelbe Karten hin. Die Wartke, eine gelbe Karte, habe ich hoffentlich vorgelesen. Weil das ist ja, wenn wir zum Männer-Hauptrundenrückblick kommen, den ich mit Tobi dann wahrscheinlich mache, dann wird das noch ein bisschen anders, was gelbe Karten angeht. Frauen-Bundesliga ist
Da
da immer noch so ein bisschen zahmer.
einzelne Spieler schon so viel wie unser ganze Frauenteam
Ja.
gefühlt.
Ganz genau, das ist so. Ja, Göppel, natürlich auch Kapitänin, das macht es mir natürlich auch immer einfacher, dann in die Rolle reinzugehen. Dann ist ja auch immer so, sehe ich das auch so, dass sie eine gute Kapitänin ist. Ich würde schon ja sagen. Das ist dann halt immer auch, man will ja eigentlich immer hören, jo, die müssen auf dem Platz immer rumschreien, die Kapitäne, sonst sind es schlechte Kapitäne, weiß man ja, die Diskussion hat man mit Jonas Fedel ja auch, wenn es mal nicht läuft, bei den Männern. Und ja, hier würde ich aber schon definitiv vorangehen und sagen, Lena Göppel, ich war ein bisschen irritiert vor der Saison, als sie Kapitänin geworden ist, weil ich da andere als Favoriten eher hätte gesehen. Aber im Endeffekt muss man schon sagen, dass ich glaube, sie ist auch Kapitänin in der Nationalmannschaft. Von daher geht man da eigentlich den richtigen Weg und sie tritt auch so auf. Ist eine absolute Führungsperson, ist eine, die die Abwehr zusammenhält, spielt halt immer durch, ist fast unersetzbar. Und ja, von daher
Und
gibt es
kaputt
da.
war auch.
Und kaputt war es, da kommt auch wichtig.
Ja, ich glaube, sie hat, wenn ich mich recht entsinne, hat sie einmal ganz schön auf die Knochen gekriegt. Und ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel es war, aber ich habe gedacht, uha, hoffentlich auf jeden Fall runternehmen schon und dann wird es nicht so schlimm. Und
Ja.
dann getaped und weiter geht's. Und so, okay.
Ja, stimmt. Sie war auch diejenige, die zusammen mit Marleen Kropp, ich weiß gar nicht, welches Spiel war das denn? Da hatten wir auch gefühlt niemanden auf der Bank. War, glaube ich, gegen Stuttgart. Es könnte sogar gegen Stuttgart gewesen sein. Gefühlt niemanden auf der Bank. Und die beiden hatten Tapes an den Oberschenkeln, wo ich gedacht habe, das sieht einfach aus wie ein Verband auch. Also, ja, man so spielen kann, ja, gut, offensichtlich. Aber musste wohl auch. Und ich glaube, sie war die eine und Kroppi die andere. Ja.
Ja, kann gut sein. Also wie gesagt,
Unkaputtbar,
keine
passt.
Ahnung, welches Spiel, aber ja, ich erinnere mich an Diskussionen oder an Kommentare, die wir in unserer Gruppe
Ja,
deswegen hatten. Ja, das ja, ist auf jeden Fall beeindruckend, wie gesagt. Und dann auch bei voller Minutenzahl. Die Intensität, die wir ja wirklich gehen, wie du schon sagst, dann mit dem kleinen Kader, ist wirklich beeindruckend. Und dann, ja, ist Führungsspieler trifft's am allerbesten auf jeden Fall.
ja, die nächste ist eine relativ kleine Kategorie. Die nächste ist Marie Bleil. Will ich definitiv auch mit reinnehmen. Ist jetzt, glaube ich, keine Co-Kapitänin. Aber irgendwie würde ich schon sagen, dass sie eine Spielerin ist, die auch auf dem Platz und neben dem Platz wohl sehr Führungsqualitäten hat und die auslebt, ist auch fast unkaputtbar. Gegen Gladbach wurde sie ausgewechselt, wo ich auch gedacht habe, scheiße, die muss jetzt erstmal verletzt ausfallen, hat dann das nächste Spiel durchgespielt und wurde auch nur gegen Potsdam und ja gegen Gladbach, wie gesagt, ausgewechselt. Sind 13 Einsätze, 1120 Minuten, ein Tor, eine Vorlage, eine gelbe Karte und zwei Auswechslungen. Da konnte ich das noch im Kopf gerade noch ausrechnen mit dem Spiel gegen Bochum. Und ja, hat im Spiel auch ein sehr schönes Tor gemacht gegen Bayern. Schönes Solo über den halben Platz und dann nochmal eben abgeschlossen. Schön, hat sie sich da auch mal belohnt, jetzt mit dem ersten Tor diese Saison. Letzte Saison waren es, glaube ich, 3. Eine Vorlage, ist halt auch jemand, der gefühlt alles spielt, hatte als Innenverteidigerin angefangen, ist dann auf die Außen gewechselt, da erst defensiv, jetzt offensiv. Ich schätze mal, wenn durch Verletzungen und rote Karten eine Torfrau gesucht wird, wird sie sich ins Tor stellen. Und von daher würde ich schon sagen, Marie absolut angekommen, ist ja auch aus der zweiten Mannschaft hochgekommen, wenn ich das richtig weiß, oder aus der B-Jugend und ja, hat diesen Entwicklungsschritt maximal positiv genommen. Wie alt ist sie eigentlich? Fällt mir gerade so ein. Auch schon länger nicht mehr nach Alter guckt. Marie Bleil ist 21, ja, ist schon alter Hase, also von daher auch gar kein Problem.
Gefühlt, ja.
Ja, und macht die Entwicklung, geht die Entwicklung aktuell sehr gut weiter und bleibt uns hoffentlich noch lange erhalten. Ist ja auch immer so eine Sache, wenn bei uns jemand gut spielt, geht er irgendwann nach Essen oder nach Leipzig. Das sind immer so die Wege so. Ich hoffe, dass Union, genau, das sind so auch so Sachen. Ich habe so das Gefühl, ehrlich gesagt, dass dieses Meppner-Umfeld für gerade so noch junge Spielerinnen mit 21, darf man das noch so sagen, dass das wahrscheinlich zum Entwickeln noch ganz gut ist. Man kann natürlich auch den Sprung gehen. Isabella Jaron ist den gegangen, ist gescheitert. Jetzt über zweiten Weg bei Jena geht's wohl wieder. Muss man ja auch fairerweise sagen. Das erste Tor
jetzt. Treffer gemacht.
Den Sieg jetzt. Gemacht. Ja, das hätte ich auch noch erwähnt.
Damit die erste Liga noch mal so ein bisschen wieder spannend gemacht im Abstiegskampf.
Ja. Vivien Endemann, Maike Berntsen sind ja auch alle gewechselt und da war es eher eine positive Entwicklung, aber es gibt auch Gegenbeispiele, von daher sage ich das alles auch nicht nur, weil ich sie unbedingt weiter in diesem Team weiter sehe.
Diesen Farben sehen will.
Ja, genau. Sondern ich denke da natürlich auch an die positive Entwicklung der Spielerin. Das ist natürlich ganz klar. Ist wahrscheinlich auch einfacher, solche Spielerinnen zu halten, wenn wir aufsteigen. Aber naja, wir schauen mal, wie es ist.
Ja.
Ich wünsche ihr auf jeden Fall natürlich auch dann alles Gute, so wie ich allen Spielerinnen alles Gute wünsche. Das ist dann auch wenn sie gehen, bin ich da eher positiv, wenn sie sich halt vernünftig verhalten haben. Das ist bei den Frauen, ich wüsste keine Frau, der ich jetzt sagen würde, die hat negativen Eindruck hinterlassen. Das ist bei dem Männerteam noch bei manchen Spielern ein bisschen anders. Liebe Grüße nach Bersenbrück in dem Sinne. Und ja, von daher. Gut, kommen wir zur nächsten. Lea Mauli, irgendwie so ein bisschen, würde ich fast schon sagen, meine Lieblingsspielerin aktuell, weil ich habe ja auch immer so ein Herz für so Spielerinnen, die nur auf den zweiten Blick richtig stark sind. Sie ist ja auch eine, die immer spielt, gefühlt. Auch relativ unkaputtbar, aber sich nicht so ganz immer mit offensiven Aktionen belohnt oder belohnen kann. Und das ist jetzt auch in den letzten Spielen ein bisschen besser geworden. Lea Mauli, sehr interessantes Bild bei Soccer Donner übrigens auch.
Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Gefühlt 12 Jahre alt.
Ja. 13 Einsätze hat sie auch durchgespielt, wahrscheinlich schon. Hat auch durchgespielt. Dann über 1000 Minuten auf jeden Fall. 1022 Minuten. Zwei Tore, 5 Vorlagen, eine gelbe Karte, eine Einwechslung und 6 Auswechslungen. Auch jemand, der für den Team Spirit, glaube ich, auch sehr, sehr gut ist, die auch immer positiv ausrastet, wenn ein Sieg da ist. Auch so ein bisschen Höhen und Tiefen gab es sich auch gerade so ein bisschen anders als bei den anderen, hat auch die wenigsten Minuten als die anderen, aber auch, ne, hält sich natürlich im Rahmen, 12 Einsätze oder 13 Einsätze, immer gespielt halt, aber halt nicht immer von Anfang an, nicht immer durchgespielt, also an Lena Göppel kommt sie halt nicht ran, was Minuten angeht. Aber ne, das ist schon sehr, 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 sehr stark, wie sie ist. Auch ein wichtiger Knotenpunkt zwischen Defensive und Offensive, spielt eher Sechserin, aber eine eher offensive Sechserin, Achterin vielleicht so, ist eine, die sich dann auch immer offensiv einschaltet, jetzt aber in den letzten Spielen die meisten Scorer gemacht hat, gegen Wabein zwei Vorlagen gemacht, okay, gut, beim 8-0 gegen Wabein, aber ne, möchte nicht wieder auf Wabein rumhacken, also alles gut. Und ja, jetzt zwei Tore in Folge gemacht, oder vor dem Bochum-Spiel zwei Tore in Folge gemacht, jetzt aktuell zwei Vorlagen in Folge gemacht, also da zeigt die Formkurve jetzt auch, was so Statistiken angeht, nach oben, aber ich fand sie immer sehr, sehr wichtig für unser Spiel, ist so eine, die ja, halt wahrscheinlich nur auffällt, wenn sie fehlt so richtig, das ist dann halt, freut mich dann jetzt auch, dass sie sich belohnt hat, das ist so das, was ich mir bei Kroppi halt auch hoffe, dass dann, wenn der Knotenlöser kommt, dass dann halt, ich sag mal, die Ketchupflasche quasi, ne, klopfst einmal hinten drauf und dann kommt halt der Schwall gute Leistung raus, um die diese Metapher mal ein bisschen zu strecken.
Ja, sehr gut. Ja, sie ist so ein bisschen das, was du bei Marie Bleil gerade gesagt hast, von der Flexibilität. Gefühlt ist sie das, allerdings jedes Spiel auf dem Platz quasi, die zwar nominell Sechser oder Achterin ist, aber gefühlt überall auf dem Platz ist, wo es gerade benötigt wird, ein unglaublich gutes Auge hat, wo gerade ein Raum zu decken ist oder im Gegenlaufen, wo gerade ein Raum zu besetzen ist, wenn man halt in die Offensive umschaltet. Also unglaublich präsent auf dem Platz, ein absoluter Kampf, wie ist die weibliche Form, Sau, Kampfsau. Die, ja, richtig. Ja, es ist einfach, sie einfach komplett aufopfert auf dem Platz und deswegen glaube ich auch, vielleicht noch ein paar Minuten fehlen, weil ja, sie einfach wirklich gefühlt die meisten Meter auf dem Platz machen könnte.
Ist vielleicht auch so jemand, den man opfert, wenn man unbedingt noch ein Tor braucht, weißt du, dass du dann halt sagst, ja, ich nehme den Sechser raus und bringe halt einen Stürmer noch. Das ist so.
Ja, also theoretisch würde ich sagen, in der Theorie ja, aber in der Praxis würde ich, also meine Einschätzung jetzt, ist sie flexibel genug, dass sie sich halt auch dann halt auch nach vorne einschaltet, deswegen halt nicht ausgewechselt wird, weil es halt benötigt wird. Oder ist vielleicht auch mal, aber eigentlich ja, würde ich sagen, ist sie einfach, wenn sie ausgewechselt wird, hat das entweder taktische Gründe, also du, keine Ahnung, du wechselst halt defensiv oder halt offensiv, also wirklich bedingt, oder ist es halt einfach nur, um Zeit von Uhr zu nehmen, oder sie ist halt wirklich so platt, dass man sagt, okay, du hast jetzt 80 Minuten, bist jetzt 80 Minuten durchgesprintet, okay, jetzt irgendeiner, der noch gehen kann, quasi.
Ja, die Leistungsdaten untermauern meine Einschätzung auf jeden Fall auch nicht, wenn ich das so sehe. Ist ja halt eigentlich auch nur einmal eingewechselt worden, das hatte ich auch gesagt. Und ja, die Auswechslungen waren halt auch alle eher in den letzten Minuten, halt gegen Mainz waren es die letzten 5 Minuten oder 85, wo man sie rausgenommen hat. Gegen Wabein hat man sie in der 61. rausgenommen und Frankfurt eventuell wäre vielleicht das einzige Spiel, wo man sagen könnte, ja, da brauchte man noch ein Tor, hat man sie rausgenommen, weiß jetzt natürlich den Wechsel auch gerade nicht und was das gerade für eine Phase im Spiel war.
Aber naja.
Ich glaube, das, was du gesagt hast, ist eher passend, ja.
Ja, das hat so, zumindest so macht sie immer den Eindruck für mich, dass sie wirklich, wo man gerade hinguckt, wo gerade irgendwie ein Zweikampfgefühl ist, oh ja, da ist Mauli.
Genau.
Die ein Gefühl geführt hat.
Ja, richtig. Ja, ist auch Co-Kapitänin, von daher fühlte ich mich da auch nicht schlecht, sie mit reinzunehmen und es ist auch jemand, der auf dem Platz und gefühlt auch neben und auf dem Platz auch ein bisschen vorangeht, meiner Meinung nach. Und deswegen habe ich sie noch mit reingenommen. Bei den wichtigen Stützen, wie gesagt, wichtige Stützen und Führungsspielerinnen, also die Führungsspielerinnen sind auch alles wichtige Stützen, logischerweise, habe ich meistens dann auch überlegt, ja, Neuzugänge haben es bei mir sowieso immer schwieriger, in die Führungsspielerinnenrolle reinzugehen. Von daher habe ich da auch die mehr Neuzugänge drin, wo ich auch mit mir gerungen habe, aber können wir vielleicht auch ein bisschen drüber reden. Die erste, die ich jetzt hier drin habe, ist Thea Favig. Ist meiner Meinung nach noch ein bisschen zu jung, um so als Führungsspielerin aufzutreten. Und ich gucke gerade, vielleicht ist sie gar nicht so viel. Gut, sie ist 2 Jahre jünger als Marie Bleil. Das sind ja im Frauenfußball schon Welten, das wissen wir ja schon. Und von daher, naja, kann man halt auch drüber reden, aber ich habe halt nie so das Gefühl, dass da groß.
Also als Torwart halt auch schwieriger, so ein bisschen sein, ich sag mal, im Spiel. Gerade wenn man tendenziell mehr Ballbesitz hat und tendenziell höher steht oder offensiver spielt, da dann wirklich,
Ja, stimmt auch.
Ja, ich sag mal, die Chance zu haben, auf dem Platz Anweisungen zu geben, ist natürlich dann auch nochmal schwieriger. Also wie sie sich dann in der Kabine gibt. Ich meine, sie hat Nationalmannschafts
ja, auch richtig, stimmt, ja.
Erfahrung gesammelt. Also kann ich mir schon vorstellen, dass sie allein dadurch schon auch Führungsqualitäten hat. Aber ob sie das jetzt neben dem Platz zeigt, gut, keine Ahnung. Auf dem Platz hat sie halt einfach auch, wie gesagt, durch unsere Spielweise zu selten die Chance. Also ich denke, dass als wichtige Stütze passt das schon, würde ich mal so sagen.
Ja. Die Leistungsdaten untermauern das natürlich auch. 12 Einsätze, 1035 Minuten, 7 Spiele zu 0. Ja, aktuell leider sehr schwer verletzt mit einer Kreuzbandverletzung. Gott sei Dank nicht.
Neben Ligaspiele.
Was?
Ligaspiele.
Ach so, ja. Ja, ach so, also ja, das stimmt, dann 8 wahrscheinlich.
Ja, ja, stimmt, das sind ja alles Ligaspiele, da ist ja kein Pokalspiel mit drin. Ja, ja, stimmt.
Ja gut, vielleicht noch Kiel, dann wäre Kiel nee, vielleicht noch dann 8.
Ja, ja, aber ich meine, auch in den Minuten sind ja nur
ach so. Ach ja, ja,
Ligaspiele
stimmt.
Mit drin. Ja, ja, genau. Also ja, wollen wir es ja, nicht verzehren. Genau.
Ja, ist auch egal. Ja, aktuell Kreuzbandverletzung, nur in Anführungsstrichen Anriss und kein Abriss. Also werden es 5 Monate, 4 bis 5 Monate anstatt 9 bis 10. Ist, ja, tröstet wahrscheinlich nicht so richtig. Ich glaube schon, das hat man ihr auf dem Spielfeld wohl angesehen gegen Bayern, dass sie extrem niedergeschlagen war und extrem, ja, physisch, also psychisch damit nicht so gut umgehen konnte, hat sich nicht richtig freuen können mit dem Sieg, logischerweise. Ich glaube, da hat man dann auch schon, da stand die Diagnose natürlich noch nicht fest, aber ich schätze mal, ich hatte noch gehofft, weil sie normal gelaufen ist, aber ich habe da auch keine Ahnung. Du hast sofort gesagt, hoffentlich kein Kreuzbandriss. Da habe ich gedacht, nee, kann ja eigentlich nicht, sie läuft ja ganz normal, das ist ja beim Kreuzbandriss eher nicht so, sie ist normal gelaufen, aber ja, ist dann wahrscheinlich noch, dass wenn das Knie gerade bleibt, dass du da noch vernünftig laufen kannst, dass du nicht irgendwie humpelst oder so. Das hast du dann wahrscheinlich eher bei einer Muskelverletzung oder wie auch immer. Oder bei einem Bruch, aber nicht bei einer Knieverletzung. Aber ja, als sie auf dem Feld war, nach dem Sieg, konnte man schon die roten Augen und sehen, dass sie geweint hatte und so. Das, ja, da habe ich dann auch schon gedacht, scheiße, wahrscheinlich hat Lutz recht, was ich immer sehr ungerne zugebe. Und in diesem Fall noch ganz besonders.
Ja, ich hätte auch sehr, sehr gerne Unrecht gehabt, muss ich sagen. Also das steht ja natürlich fest. Das ist natürlich unfassbar bitter, gerade, meine, sie spielt eine super Saison. Klar, so kleinere Ungenauigkeiten kannst immer mal drin,
ja,
haben, aber
ja,
meine 7:0 Spiele.
Wir bauen ja auch immer sehr, sehr über den Torwart auf und das der eine oder andere Zuschauer ist dann auch immer ein bisschen, ja, so nach dem Motto, oh Gott, ey, warum spielen die den Ball immer zurück und oh Gott, warum wartet sie so lange und so. Ja, das ist halt unser Spiel, muss man halt akzeptieren. Wenn da, ich sag mal, das geht ja immer gut, außer, also sehr, sehr häufig gut.
Außer
klar,
halt nicht.
Wenn dann. Ja, außer halt nicht, genau. Wenn dann mal ein Gegentor fällt, kann, sagt man der Zuschauer immer wieder, ja, habe ich ja gesagt, warum hat die den nicht jetzt ausgespielt, warum hat die nicht bald nach vorne gespielt und so. Ja, aber es ist halt unser Spiel, ist bei den Männern so, ist bei den Frauen so. Muss man halt akzeptieren. Und wenn dann halt dadurch ein Angriff vernünftig aufgebaut werden kann, ist das wahrscheinlich schon die richtige Entscheidung gewesen.
Also ich meine, man
wenn man
muss
die
auch
Ball
einfach
zumindest nach
sagen,
vorne pölt.
so defensiv wie viele Mannschaften halt einfach in der Frauenbundesliga oder zweiten Bundesliga spielen, muss man auch sagen, da ist es wahrscheinlich auch der richtige Weg, weil du brauchst halt diesen Platz, den du dadurch bekommst, indem du eine Spielerin halt rausziehst oder zum Anlaufen bewegst. Und
Ja.
ja, das macht sie super. Das hat auch Carla gezeigt, dass das wohl von Markus in unserem Trainerteam aktiv so gelehrt wird. Also das ist die Torwart-DNA, die bei uns im Leistungszentrum oder im Verein generell so gelehrt wird. Und ja, ich glaube, das ist einfach gerade so wie wir halt spielen, ist das halt zwingend. Und ja, ich meine, wenn man dann mal ein Gegentor kriegt, dann ärgert man sich. Ich meine, das über ein Gegentor ärgert sich jeder, natürlich auch die Spielerinnen. Aber man muss dann halt immer gucken, wie du auch gerade schon angedeutet hast, muss halt gucken, was überwiegt. Überwiegt das Positive, dass wir die Spiele halt so aufbauen können und dass wir dann halt auch Tore im weitesten Sinne durch sowas einleiten? Oder wollen wir halt ja, da immer auf Nummer sicher gehen und wir den Ball einfach nur nach vorne pöllen und dann hoffen? Ich meine, dann kannst du genauso den Ball verlieren und in einen Gegenzug laufen. Also von daher ist am Ende muss man immer sehen, was ist auf lange Sicht das vielversprechendste. Und ja, selbst wenn da halt mal kleine Rückschläge drin sind, und das heißt in dem Fall halt Gegentore oder Chancen für den Gegner, ist das auf lange Sicht, zumindest wie es den Anschein hat, auf jeden Fall die richtige Entscheidung oder die richtige Wahl.
Abschließend nochmal eben gesagt, 2:0 Spiele noch mehr gegen Holstein Kiel, halt im DFB-Pokal, Playoffs oder so, also naja, und halt bei Schwedens, also bei Deutschlands U23 Spiel gegen Schweden. Da hat sie auch noch 1:0 Spiel, da hat Deutschland 4:0 gewonnen, da stand sie im Tor. Auch nochmal eben abschließend gesagt. Lili Bartke, übrigens auch Nationalspielerin, U-Nationalspielerin, ich glaube noch U19 oder auch U23, ich weiß nicht genau. Aber ja, eben noch der Vollständigkeit halber. Gut, kommen wir zu Chantal Schaustra. 13 Einsätze und mit Sicherheit auch durchgespielt. Zumindest bis zur 84. auf jeden Fall. Er ja, hat auch durchgespielt. 1100. 40 Minuten ungefähr. Und 5 Tore, 3 gelbe Karten, also quasi den Tilo Lörgers Award kann sie sich einheimsen. 3 gelbe Karten und 2 Auswechslungen. Ja, Neuzugang aus Heerenveen. Ich hatte noch so irgendwie so in Erinnerung, dass am Anfang der Saison ich sie eher noch als schwach identifiziert hatte, glaube ich, oder. Wahrscheinlich auch das Sandspiel ist da am präsentesten, wo sie auch mit einer sehr, sehr schlechten Leistung gezeigt hat. Aber eigentlich immer quasi über 90 Minuten auf dem Platz gefühlt und eigentlich auch sich direkt ins Team gefunden und jetzt auch ja, mit Toren, 4 Tore, 5 Tore ist ja auch schon eine Hausnummer für eine defensive
Drei
Mittelfeldspielerin
Spiele in
und
Folge
ja.
getroffen.
Ja, absolut. Also wirklich, wirklich gut. Also deswegen, ich würde schon eher sagen, dass da die Schwächephase dann sich wirklich nur auf ein Spiel beschränkt hat. Deswegen, also insgesamt schon sehr, sehr wichtig, absolut angekommen und als Neuzugang sich so in die Startelf gespielt zu haben, das schafft fast nur noch eine andere. Zu der kommen wir jetzt hier nach schon, außer du möchtest noch zu Schaustra noch irgendwas sagen.
Nö, eigentlich absolut, ja,
Auch ein sehr positiver Mensch, glaube ich,
konstant,
so, die hat
konstant,
so.
solide, im Anfangsbereich der Saison, wobei stimmt auch nicht, weil sie ja auch das Tor gegen Mainz gemacht hat. Von daher, ja, absolute Stütze. würde ich sagen, passt. Garant dafür, dass wir so eine gute Defensive haben, plus torgefährlich, Torgefahr.
Bei der nächsten habe ich noch, da habe ich noch am meisten mit mir gehadert, ob ich sie vielleicht auch in Führungsspielerin reinmachen kann, habe mich dann doch dagegen entschieden. Das ist Anouk Blaschka. Blaschka auch ausgewechselt worden jetzt gegen Bochum, aber dann 13 Einsätze, 1100 und ein bisschen Minuten, 3 Tore, 3 Vorlagen, 3 gelbe Karten und 2 Auswechslungen, also auch immer von Anfang an gespielt und ja, vor der, also aus Union Berlin gekommen und auch sehr, sehr gut angekommen hier. Ich finde schon, dass sie jetzt die Rolle auf jeden Fall auch übernommen hat, so fürs kreative Zentrum in der Offensive. Ja, gegen, also ich glaube, alle 3 Tore auch, die sie geschossen hat, per Elfmeter. Kann das? Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber ich meine gegen Wolfsburg Elfmeter und beide Elfmeter gegen Viktoria Berlin. Würde ja auf jeden Fall passen. Aber
Ja,
sonst auch
könnte
eher
dann passen.
jemand für Standards. Mit drin, die auch Ecken und Freistöße schießt. Die Ecken gegen Bochum waren relativ ungefährlich, aber Freistöße und so waren dann auch zum Teil auch wohl gefährlich. Ja, etwas weniger auffällig, so sage ich jetzt mal, wie Schaustra so oder vom Spielen her eher auch, ist etwas offensiver, aber ich sag mal, für Abschlüsse und so ist sie dann eher nicht, eher so ein bisschen so in der Reihe dahinter. Aber auch absolut im Team angekommen, hätte gegen Bochum fast noch eine gelbe Karte, glaube ich, gesehen, weil sie sich über das Tor sehr, sehr doll gefreut hat. Hat, glaube ich, Handtuch und Trinkflasche aufs Feld geworfen. Sah schon sehr, sehr witzig aus und da musste die Schiedsrichterin einmal sagen: Hier, Kollegin, lass das mal bitte.
Ach so,
Das
sie
war
war
schon
das,
ganz.
ja, okay.
Ja, sie war das. Das
Ja,
war schon sehr, sehr witzig.
das
Ist
war
halt
im
auch.
Stream quasi am Bildrand zu erkennen. Ja,
Ach
aber die
so, ja.
Spielerin selber natürlich habe ich in dem nicht genau erkannt.
Ja, Blaschka ist auch eine, die auch, wenn sie ausgewechselt wird von der Bank oder von auf dem Weg zur Bank, auch immer pusht. Deswegen habe ich, war eine haarscharfe Entscheidung, sie dann jetzt nur hier reinzupacken. Aber ich habe nur gedacht, komm, das ist ein Neuzugang. Da ist für mich noch zu wenig für Führungsspieler. Da musst du dich schon massiv hervortun. Und deswegen habe ich sie nur in Anführungsstrichen als wichtige Stütze mitgenommen.
Ja,
Was ja halt, wie
Rückrunde
gesagt, auch
dann.
kein. Genau, Rückrunde könnt ihr mir schon vorstellen. Und ist halt auch jetzt ist ja auch keine schlechte Kategorie.
Ja, für mich macht
Jo.
sie so ein bisschen so ein bisschen den in Anführungszeichen Counterpart zu Mauli irgendwie. Nicht während Mauli sich in gefühlt jeden Zweikampf wirft, ist sie so ein bisschen die
Die Regentin.
Ja, ich, Dirigentin, ich hätte es jetzt fast gesagt, so ein bisschen die spielerische, wobei das Mauli so ein bisschen despektierlich klingen lassen würde. Aber so ein bisschen das Zusammenspiel zwischen den beiden oder die Aufteilung. Bei Sechser sagt man ja so ein bisschen Jäger und Sammler.
Ja,
Das
genau.
Gefühl habe ich bei den beiden halt auch so ein bisschen, auch wenn es vielleicht nicht auf der Sechserposition, sondern eher auf der Achter- oder Achter-Zehner-Position ist. Aber das Zusammenspiel, ich glaube, die beide profitieren sehr also so gegenseitig. Und das einfach ein Win-Win für sowohl für die beiden ist, als auch natürlich für uns dann als Mannschaft insgesamt, und dass sie so mitgeht und so pusht, ja, ist auf jeden Fall auch ein gutes Zeichen für ihre Mentalität und für ihre Eigenschaft. Von daher, ja, absolut top Neuzugang.
Ja, dann habe ich als nächstes Bente Bode, Neuzugang von Hannover 96. Wenn einer übrigens weiß, warum sie 7 Spiele von Hannover gesperrt wurde, wenn es da Videomaterial gibt, angeblich wegen einer Tätigkeit, hätte ich das sehr gerne zugespielt bekommen, weil ich gerne wissen will, was man tun muss, um 7 Spiele gesperrt zu werden. Da hat das Internet leider versagt, als wir das mal recherchieren wollten. Aber ja, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Hat auch alle Spiele gemacht, 13 Spiele. Hat jetzt gegen ist so eine, die eher gegen Ende hin von der Bank gekommen ist. Ich hatte sie eigentlich als sehr, sehr guten Joker abgespeichert, aber hat die ersten vier Spiele alle von Anfang an gemacht, ist dann aber so ein bisschen mehr rausrotiert, aber dann auch wieder reinrotiert, aber ja. Hat dann 13 Einsätze, ungefähr 900 Minuten gespielt, 3 Tore, 7 Vorlagen, 4 Einwechslungen und 3 Auswechslungen. Ist noch vor den also die Veröffentlichung der Meldung war nach den Verletzungen von Sonja Lux und Maren Haberecker, aber da wurde halt gesagt, ja, das war unabhängig davon, hatten wir auf dem Zettel, war auch Topstürmerin, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, bei Hannover 96 in der Regionalliga Nord. Und ja, hat gleich geknipst, hat dann gut gegen Wabein auch noch Tor und Vorlage gemacht. Ich habe irgendwie noch im Hinterkopf, dass ich sie eher als Jokerin quasi abgespeichert habe, aber hat auch Tore halt von Anfang an gemacht, aber halt dieses 1-0 gegen Stuttgart ist wahrscheinlich noch so eingeprägt drin und ja, hat auch 2 Tore gemacht gegen, 2 Vorlagen gegeben gegen Ingolstadt und Bayern 2, also das ist schon wichtig, auch wenn sie deutlich weniger gespielt hat, so als die meisten anderen, finde ich schon, ist sie absolut da reinzunehmen, weil es ist gar nicht so, wie ich dachte, dass halt die meisten Dinger von der Bank gekommen sind, sondern es waren halt auch eher auch von Anfang an. Also geht in beide Richtungen. Jetzt nicht immer 90 Minuten gespielt, gerade zum Ende hin, aber halt schon eine gute Spielerin auf jeden Fall.
Ja, ich bin so ein bisschen bei ihr so ein bisschen zwiegespalten, also auf hohem Niveau zwiegespalten, weil als wir das Testspiel gegen Bremen geguckt haben, war ich absolut beeindruckt und habe gesagt, wow, das ist eine absolute Top-Verpflichtung. Und den Eindruck, ja, hat sie am Anfang, als sie halt noch voll gespielt hat, mit Abstrichen vielleicht, klar, das war Bayern-Spiel und das Wolfsburg-Spiel, wo es halt, wo wir halt Luft in der Offensive hatten, schön und gut, aber als wir dann gegen Bollwerke angelaufen sind, da habe ich war ich so ein bisschen ernüchtert, ehrlich gesagt, dass ja sie vielleicht nicht die Spielerin ist, die sich da gegen die durchsetzen kann. Das hat sich dann gegen Ende, gerade halt mit dem unfassbaren Tor gegen Stuttgart und dann halt auch danach, wo sie zwar als Joker oder dann halt als Vorlagengeberin hauptsächlich kam, so ein bisschen das Gefühl hat, mit dieser Joker-Rolle hat sie halt auch, ja, ich sag mal, sich so ein bisschen mehr ins Team oder so eine andere Rolle im Team angenommen und oder sich damit, ja, abgefunden, klingt jetzt auch irgendwie falsch, aber hat das so angenommen, dass sie ein bisschen mehr arbeitet oder mehr, ja, das klingt jetzt auch so, als würde ich sagen wollen, dass sie vorher nicht gearbeitet hat. Das stimmt natürlich nicht, aber irgendwie hat das Bremen-Spiel so ein bisschen den Eindruck geweckt, dass sie quasi die Laura Bröhring dieses Jahr wird. Und deswegen würde ich sie tatsächlich so eine Mischung aus wichtige Stütze und gute Leistung, aber tatsächlich in meiner Wahrnehmung einsortieren. Also vielleicht so ein gewisserweise so ein Kompromiss als wichtige Stütze, aber da ist sie zeigt immer wieder, was für ein unfassbares Potenzial sie hat. Und ich hoffe, dass sie so weiter in die Mannschaft reinwächst, dass da diese Laufwege, die ja in der Offensive noch viel wichtiger sind, wenn du halt ein Abwehrbollwerk aushebeln willst, dass das noch besser zusammenwächst im Zusammenspiel halt mit Schauster, mit Mauli oder auch mit Laura Bröhring, dass da das Zusammenspiel so gut passt, dann ja, kann sie die ganzen Mannschaften noch für viel oder vor viel, viel mehr Probleme stellen. Und da, ja, da hoffe ich drauf, dass das noch besser wird in der Rückrunde.
Ja.
Aber klar,
Kann
ich meine,
ich
drei
verstehen,
Tore
was
und
du sagst,
besonders
ja.
sieben Vorlagen sind, ich meine, 10 Scorer musst du halt in 13 Spielen auch erstmal sammeln. Von daher wär's absolut unfair, sie nicht als wichtige Schütze zu klassifizieren. Von daher passt die Kategorie auf jeden Fall. Trotzdem ist da halt im Zusammenspiel, glaube ich, noch Potenzial da, um das noch zu verstärken oder noch, ja, deutlicher zu machen.
Ja. Gut, kommen wir zur nächsten Spielerin. Die letzte in dieser Kategorie ist Laura Bröhring, wie auch gerade schon erwähnt wurde. 12 Einsätze, ungefähr 900 Minuten, 12 Tore, 2 Vorlagen, ein Abseitstor, eine gelbe
Zwei
Karte.
gelbe Karten jetzt.
Zwei, stimmt. Ja, richtig, sehr gut, sehr gut.
Ja, da habe ich kurz gezittert tatsächlich in Bochum, weil das doch schon ein ziemlich rüdes Foul war. Da habe ich kurz ja gehofft, dass das Trefferbild nicht ausreichend für vielleicht sogar mehr als eine gelbe Karte war, was dann sowohl in der Zeitlupe als auch im ersten Blick war es halt nur die Sorge, nicht wirklich der Glaube, dass es so war, aber ja, die zweite Sorge war, nachdem sie da so eingestiegen ist, ich hatte nicht im Kopf, wie viele gelbe Karten sie schon hat. Ich habe gedacht, oh, hoffentlich, wenn sie da so reingeht, hoffentlich hat sie das nicht schon öfter gemacht. Dass sie jetzt nur zwei gelbe Karten hat, ist auf jeden Fall erstmal beruhigend.
Ja.
Weil sie ist dann doch eine zu wichtige Stütze, als dass ich auf sie verzichten wollen würde.
Ja, sie ist ja, also alles spricht für Laura Brühring aktuell. Also sie ist Top-Torschützin in der zweiten Liga. Sie hat auch im DFB-Pokal getroffen gegen Kiel, das entscheidende Tor. Sie macht auch immer die wichtigen Tore, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, halt gegen Ingolstadt. Das 1-0, ich glaube auch gegen Sand und ja, bei Bayern weiß ich es gerade nicht. Genau, ich glaube da nicht, aber macht immer auch so die Führungen oder die entscheidenden Tore auch. Trotzdem, so ganz fahre ich noch nicht mit im Laura Böhring Hype Train. Sie ist absolut auch in dieser Kategorie wichtig, aber ab und zu habe ich auch manchmal das Gefühl, dass man sie gut zustellen kann, sozusagen, dass ihr Spiel vielleicht auch zu einfach, also eiskalte Qualitäten vorm Tor kann man dann nicht verteidigen, aber dass man ihr, wenn man ihr auf den Füßen steht, dass man ihr dann auch schnell so die Bindung zum Spiel komplett entziehen kann. Aber ja, ist vielleicht auch nur so eine Einschätzung von mir, deswegen weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie das auch so ist, wenn man mal so ehrlich ist. Top-Torschützen in der zweiten Liga werden dann wahrscheinlich auch von ein oder anderen Bundesligisten dann beäugt. Aber da sehe ich Laura auch ganz unabhängig davon, dafür, dass sie halt eine Spielerin von uns ist, noch nicht so weit, dass da Erstligapotenzial da ist. Weil dafür sehe ich sie halt auch in der zweiten Liga häufiger dann an ihre Grenzen kommen, sage ich jetzt mal.
Boah, das ist ganz, ganz schwer, würde ich sagen. Ja, ich weiß, was du meinst. Das war auch gerade im Bochum-Spiel. Sie war eine von denen, diese Laufwege, die Ideen, die sie hatte, ihre Mitspielerin nicht hatte oder umgekehrt. Ganz, es Ganz, ganz schwer. Ich meine, 12 Tore in 13 Spielen.
Ja,
Stimmt
das ist
das?
schon,
12
ja,
Tore?
ist richtig. Ja,
Das ist eine
theoretisch.
Marke. Und ich meine, ja, 4 gegen Wabein, 2 gegen Wolfsburg. Da hat sie die Messlatte oder hat sich schon mit so einem großen Abstand auf Platz 1 der Torjägerliste gesetzt. Aber andererseits dann zweimal gegen Sand, gegen Viktoria, jetzt zuletzt. Also das, ich meine, sie trifft ja doch kontinuierlich. Dann ist jetzt wieder so eine Frage, die man sich immer stellen kann. Wie viel davon ist Lauf? Macht sie die, wenn sie diese 6 Treffer gegen die, ich sag jetzt mal, gegen die Schießbuden nicht gemacht hätte? Aber ja, ich meine, sie ist so souverän vorm Tor. Ich meine, auch jetzt, es war zwar abseits, aber ich meine, diesen Laufweg und den Abschluss war ja trotzdem top.
Ja, auf jeden Fall.
Von daher ist immer schwer zu sagen, ist jetzt Hype Train. Ich wüsste ehrlich gesagt, ja, sie wird immer wieder erwähnt als Top-Torjägerin, aber ich habe jetzt auch noch nicht gehört, dass da irgendwie, ich sage jetzt mal, wenn jetzt in der zweiten Liga ein Stürmer jetzt schon 20 Tore hätte, ist so gesagt, dann wären da schon Riesen-News, bei welchem Bundesligist sie
Na,
auf dem
okay.
Zettel wäre. Und sowas fehlt. Also ich sehe ehrlich gesagt den Hype-Train gar nicht. Ja, ich sehe da klar eine Einschätzung, relativ neutrale Einschätzung über die Tore, die halt immer erwähnt werden. Und ich glaube auch, dass sie nächstes Jahr erste Liga spielen wird. Allein schon mit den Zahlen, wie du schon sagst, Essen, Hamburg, um jetzt mal, ich sag mal, Vereine im näheren Umkreis zu nehmen, von denen ja einer mindestens, denke ich jetzt zumindest mal, nächstes Jahr noch erste Liga spielen wird. Oder halt vielleicht auch weiter. Ich gehe ganz stark davon aus, dass da irgendwie eine Mannschaft Potenzial haben wird. Ich meine, sie ist erst 19. Das heißt, sie hat auch noch das Potenzial, ja, noch einen Entwicklungsschritt weiterzugehen. Und ja, ich würde mir wünschen, dass das bei uns weitergeht nächstes Jahr. Das Problem daran wird sein, dass wir bis, also selbst wenn es hochgehen sollte, dass das erst zu einem Zeitpunkt entschieden sein wird, wo, so würde ich zumindest glauben, sich Laura schon für einen Weg entschieden hat.
Auch wieder war
Und
ja.
ich befürchte, dass das dann vielleicht nicht Meppen sein wird, auch wenn ich glaube, dass ihr das Umfeld und alles hier so gut tut, dass das ja ihrer Entwicklung zumindest nicht schaden würde, mal vorsichtig ausgedrückt.
Ja, ich glaube.
Andererseits habe ich das bei vielen halt auch so, dass man sagt, ja, noch ein Jahr wäre natürlich gut. Wenn sie dann halt Spielpraxis kriegen sollte, kann das natürlich auch sein, unter Wettkampfbedingungen in der ersten Liga ist natürlich trotzdem auch nicht zu ersetzen. Aber
Ja.
ist ja viel, viel Kaffeesatz.
Ja, genau, einfach abwarten. Also was
Genau.
zum Thema Hype Train, also ja, ist dem Frauenfußball wahrscheinlich auch geschuldet, dass man da nicht so viel mitkriegt, was
Ja,
außerhalb
das
der
kann
ersten
natürlich
Liga
gut sein. Ich
angeht.
meine, es gibt natürlich allgemein relativ wenig Nachrichten, was sowas angeht. Das stimmt wohl.
Gut, kommen wir dann noch zu ohne Wertung quasi, also viele halt Spielerinnen drin, die verletzt sind oder dann nicht zum Einsatz gekommen sind. Die erste Johanna Meyer, jetzt ein Einsatz 45 Minuten beim Spiel gegen Bayern 2. Da eigentlich jo, guten Job gemacht, nicht viel gefordert worden. Vorm 3-2 eigentlich auch noch eine gute Parade quasi, den Raum dicht gemacht, sodass der Ball nur noch ins Abseits gespielt werden konnte. Gab dann halt das Tor dadurch, falschlicherweise, aber gut, da kann sie dann halt nichts für. Oder selbst wenn nicht, also wenn zwei aufs Tor zu laufen und du machst den, gehst in ins 1 gegen 1 und er wird dann quergelegt, siehst du als Torhüterin oder als Torhüter, kannst du halt nichts machen, da ist halt leider gut ausgespielt.
Ja, aber also ich fand zumindest so von der Körpersprache her fand ich hat sie sehr, sehr viel Sicherheit ausgestrahlt, Ruhe ausgestrahlt. Klar, beim Tor konnte sie nichts machen, gefordert wurde sie kaum. Aber ich hätte ihr das auch jetzt gegen Bochum zugetraut.
Ja, ich habe ein paar Spiele auch bei der U20 und U17 mal gesehen. Ja, war auf jeden Fall ein guter Auftritt jetzt. Das stimmt schon. Ja, die zweite ist Nina Rolfes, auch verletzt, ohne dass man genau weiß, wann und wie sie zurückkehren wird. So wäre für mich so die Kandidatin gewesen, die Kapitänin. Ist ja auch schon gefühlt seit Ewigkeiten hier. Und ja, jetzt auch nur zwei Spiele gemacht, gegen Wolfsburg und gegen Warbayern. Einmal 90 Minuten, einmal ausgewechselt, dann halt eigentlich auch absolute unangefochtene Stammspielerin. Aber ja, glaube ich, letzte Saison war sie auch viel verletzt, ist jetzt auch wieder verletzt und länger. Ja, keine Ahnung, wann sie zurückkehren wird. Hoffentlich noch zeitlich in der Rückrunde, aber das steht natürlich in den Sternen. Genauso wie bei Aileen Seyen, die saß jetzt wieder im, war jetzt wieder im Kader, hat drei Einsätze, immerhin 122 Minuten, ein Tor, eine gelbe Karte, eine Auswechslung, eine Einwechslung und zwei Auswechslungen. Ja, ähnliches Bild auch da. Man weiß nicht hundertprozentig, was sie so hat und wie lange. Jetzt scheint sie ja wieder zu trainieren und so fit zu sein, dass sie zumindest sich auf die Bank setzt. Ich glaube auch nicht, dass sie gegen Wolfsburg zum Einsatz kommt. Bin aber dann auch froh, wenn jede Minute genutzt wird für Regeneration und für Aufbau und man nicht zu früh jetzt sagt, ja komm, jetzt spielen. Ich hoffe, dass dann immer noch, also man darf auch nie der Spielerin das Wort da geben oder den Spielern, wenn die wollen, würden nämlich immer sagen, ich kann spielen und ich hoffe, dass da ein Arzt oder ein Physio das letzte Wort hat, der da neutral draufblickt und sagt, ja, sorry, das reicht noch nicht. Dann muss man auch so ehrlich sein und sagen, gut, dann egal wie wichtig die Spielerin ist, dann geht Gesundheit vor und nicht so der unbedingte Wille zu spielen. Ja, sehr, sehr schönes Tor gegen Warbayern gemacht. Das ist das Traumtor gewesen, was wir auch schon vorher angesprochen haben. Und ich weiß gar nicht, gegen wen sie noch gespielt hat. Da gucke ich auch nochmal bei Soccer Donner eben rein. Ja, 45 Minuten gegen Mainz noch. Ausgewechselt gegen Frankfurt und ja, eingewechselt und Tor gemacht gegen Warbayern. Und im Holstein-Kiel-DFB-Pokal auch noch gespielt. Ja, scheinbar eine etwas hartnäckigere Verletzung, wenn sie dann auch mal ein- und ausgewechselt wurde. Wusste man es vielleicht am Anfang noch nicht. Sieht auch nicht so aus, als hätte sie sich das irgendwie bei einem Spiel zugezogen. Naja, keine Ahnung.
Ja.
Kann man jetzt auch nicht allzu viel zu sagen.
Ein bisschen schade, dass der Verein oder allgemein so ein bisschen wenig Updates und so gibt. Ich meine, das ist bei Verletzten immer ein bisschen noch mal ein bisschen schwieriger, finde ich, weil es ja auch so ein bisschen mit Privatsphäre zu tun hat, aber
ja, stimmt.
So leichte Updates wären da immer, war trotzdem schön, aber
ja, ja. Gut, vielleicht weiß man es auch selber nicht so genau, das sind vielleicht auch hartnäckige Verletzungen, die ja gar nicht so richtig diagnostiziert werden können. Naja. Ja, keine Ahnung. Sarah Preuß, die nächste, auch so, wo ich gehofft hatte, so in der Vorbereitung. Jo, letzte Saison auch eher Joker gewesen und auch meistens glücklos vorm Tor. Hat witzigerweise immer in der Vorbereitung gut getroffen, aber dann im Ligabetrieb nicht mehr. Jetzt hat sie im Ligabetrieb getroffen beim ersten Spiel, hat da 26 Minuten gespielt, wurde eingewechselt und ist jetzt auch seitdem halt komplett raus und lange verletzt. Tja, woran weiß man auch nicht. Er hat auch gegen Kiel, wurde auch da eingewechselt, hat da nicht getroffen, aber ja, hat da auch Minuten gekriegt, aber die 26 Minuten beziehen sich dann nur auf den Ligabetrieb. Ja, weiß man auch nicht so genau, wie es da weitergeht, wann sie wieder zurückkehren wird. Ist auch so eine Spielerin, wo ich denken würde, wäre eher eine für den erweiterten Kaderplatz, aber ich hatte eigentlich auch gehofft, vielleicht hat sie in den nächsten Schritt gegangen und hätte sich dann auch so langsam in die Startelf reingearbeitet. Aber gut, steht in den Sternen und ja, muss man mal schauen, ob sie die Saison noch zurückkehrt. Ja, die letzten drei habe ich hier aktuell noch drinstehen mit null Einsätzen. Bei einer stimmt das nicht mehr. Über Sonja Lux und Marin Haberecker haben wir schon lange gesprochen. Kader Stinken eigentlich auch. Ist hier auch noch bei mir ohne Wertung drin, hat jetzt halt den ersten Einsatz über 90 Minuten, hat da einen sehr guten Eindruck hinterlassen, wird wahrscheinlich auch dann die Rückrunde spielen. Und wenn sie auf die an den Leistungen gegen Bochum anknüpfen kann, würde ich sagen, ist da auch sozusagen ein Platz drin, der dann auch bei wichtige Stütze, so mit bei Thea sozusagen in die Region einzuordnen ist.
Ja, würde ich auch sagen. Also das erste Spiel, gerade wenn man so aus einer Verletzung kommt und dann auch den, ich sag mal, zu zeigen, auch dass man den Mut wieder hat, so in 1:1 zu gehen und sich so in die Zweikämpfe zu schmeißen. Ja.
Ja, der Fuß hält, würde ich sagen.
War schon gewisserweise beeindruckend. Also ich würde sagen, da ist auf jeden Fall selbst nach einem Spiel schon sehr viel Potenzial in die höheren Regionen vorzustoßen.
Ja, absolut. Gut, dann haben wir nur noch zu küren, die Spielerinnen der Hinrunde. Wen würdest du sagen? Wir haben ja viel jetzt über alle gesprochen. Würdest du deine Favoritin nennen wollen oder soll ich zuerst oder was würdest du sagen?
Ja, also sag mal, man kommt natürlich schwer an 12 Toren vorbei.
Ja.
Andererseits, also am Anfang hätte ich gesagt, es war Göppel meine absolute Lieblingsspielerin. Das hat sich so ein bisschen, auch wie du schon sagtest, so ein bisschen zu Mauli auch in die offensiven Regionen vorgelagert. Ich tu mich da schwer, ehrlich gesagt. Aber ja, ich würde tatsächlich um die Abwehr die beste Defensive noch mal ein bisschen zu würdigen, würde ich tatsächlich auf unsere Kapitänin gehen und sagen, Göppel ist für mich einer der Garanten dafür, dass wir hinten so gut stehen und dass wir aus dieser absoluten Defensive so einen erfolgreichen, ja, Hinrundenabschluss auch hingekriegt haben. Ich würde fast sagen, dass sie meine Spielerin der Hinrunde ist.
Okay, ja, valide Wahl auf jeden Fall. Ja, ich habe auch natürlich geschwankt. Ich hätte mich dann eigentlich auch am liebsten für Lea Mauli entschieden. Wobei kann ich ja theoretisch noch, ist ja eigentlich auch nicht verkehrt. Ich habe noch so ein bisschen geschwankt, natürlich auch Bröhring. Aber da waren mir auch, sind so die Minuten ein bisschen zu wenig. Auch so ich sag mal, 12 Tore überragend, absolut, darf man auf jeden Fall ruhig erwähnen und wäre eine valide Wahl gewesen. Ich habe dann am Ende noch so zwischen den dreien geschwankt. Göppel hatte ich gar nicht so richtig im Hinterkopf, aber ist eigentlich alles, was du sagst, ist richtig und ist auch eine gute Wahl auf jeden Fall. Ich schwanke jetzt aktuell so ein bisschen zwischen Marie Bleil und Lea Mauli und entscheide mich dann, wenn ich die Stats mir so angucke, insgesamt dann doch eher für Lea Mauli doch, weil alles, was du auch schon gesagt hast, so diese Spielfreude, die hat Marie eigentlich auch, aber es sind auch zwei ähnliche Spielerinnen, so vom Kampf, von der Kampfbereitschaft. Ich überlege auch immer so, wenn ich diejenige jetzt rausnehme aus dem Team, was würde es mit dem Team machen? Könnte das Team das auffangen? Und die beiden wären eigentlich so diejenigen, die ich am schwersten ersetzt sehen würde. Wahrscheinlich ist Lea im Kollektiv noch einfacher zu ersetzen als Marie. Deswegen, ich nehme Marie Bleil jetzt als Spielerin der Hinrunde. Auch wenn das alles noch nicht ganz so ein Tor, eine Vorlage, gelbe Karte, 1030 Minuten oder 1100 irgendwas Minuten. Aber ich glaube schon, dass was man eine Marie Bleil schwieriger ersetzen könnte, wenn es denn drauf ankommen würde, als eine Lea Mauli. Göppel ist eigentlich ist Göppel fast schon eher die richtigere Wahl. Aber ich bleibe bei Marie Bleil als Spielerin der Hinrunde.
Ja, haben wir auf jeden Fall noch 4-5 Spielerinnen nochmal gewürdigt, quasi, ja, mit Ja, aber muss man ja auch einfach sagen, ich meine, dass wir so eine gute Mannschaft haben, ist nicht, weil wir, und das sagt man, obwohl wir die Top-Torschützen in der Mannschaft haben und wie gesagt, 10x zu 0 gespielt haben, ist trotzdem nicht eine Spielerin, sondern ist einfach, und das klingt halt auch nach einer abgedroschenen Phrase, aber es ist einfach so wahr wie selten, glaube ich. Es ist einfach das Team, das
Ja.
halt so gut zusammenpasst und zusammengewachsen ist im Verlauf der Hinrunde, dass das einfach ja, der Garant ist. Vielleicht kann man da als Honorable Mention auch noch mal das Trainerteam erwähnen, die halt aus dem
Ja.
schlechten, verhältnismäßig schlechten Saisonstart offensichtlich die richtigen Schlüsse gezogen haben und auch die ja sowohl taktisch als auch was die mentale Arbeit angeht, die Mannschaft immer so gut einstellen und eingestellt haben, dass man sich aus so einem Loch, aus so einer wirklich gefährlichen Situation, das kann man nicht oft genug erwähnen, dass wir quasi, wenn wir nicht gegen den Tabellenführer gewinnen, auf einem Abstiegsplatz stehen und sechs Spiele später sind wir quasi in Schlagdistanz zum Aufstiegsplatz und können aus eigener Kraft wieder aufsteigen. Das
Wir können überwintern. Wir können dies ja auch
ist
überwintern
einfach
auf Platz
Wahnsinn.
2. Ja, ist crazy.
Ja, das ist einfach Wahnsinn. Und da, wie gesagt, das ist sowohl das ganze Team, was ja absolut das Trainerteam mit Pfannkuch und Käthe Burger, die ja auch scheinbar auch, sag ich mal, ich weiß nicht, ob es da Absprachen oder was gab, aber die ja auch ihre Abstimmung, sag ich jetzt mal, ihre Zusammenarbeit scheinbar gut gefunden haben jetzt.
Ja.
Also ihre Aufteilung der Aufgaben
Denke auch, dass das
gut
gut
aufgeteilt
gelaufen,
haben und
gut läuft aktuell, ja, muss man
ja.
sagen. Muss man ja auch sagen, man muss ja auch Maria Reisinger ersetzen und Markus Lohe, ist ja auch große Veränderungen im Frauenteam, so Funktionsteam oder wie auch immer man das nennt, im Team um das Team. Also Maria
Ja, ich meine
Reisinger, ich
gerade,
habe
ne?
vor ein paar Wochen oder Monaten hätte ich gesagt, wenn du Maria Reisinger ersetzen musst, kannst du eigentlich die Abteilung gleich dicht machen, weil wie soll das gehen? Wie
Ja.
willst du so viel Expertise irgendwie auffangen? Ich wüsste nicht, wie viele Leute man da hinsetzen muss, aber da ist Thomas Pfannkuch wahrscheinlich auch, ich sag mal, gut vernetzt und kompetent, dass er das auch mitkriegt und jetzt auch mit Trainer und sportlicher Leiter, das läuft alles gut aktuell, muss man schon
Ja,
sagen.
und
Das ist schon
das
stark.
Gleiche und das Ganze auch noch, muss man ja auch noch mal betonen mit den Mitteln, wie wir haben. Ich meine, du kannst, ich sage jetzt mal, jemanden, wenn du genug Mittel hast, kannst du das vielleicht auch auf mehrere Schultern verteilen, aber das ist ja bei uns auch schwierig. Du kannst ja nicht sagen,
Ja.
das, was Maria Reisinger als eine Person machen können, dass ja, ich sag mal, das Scouting macht jetzt der, das, ja, weiß nicht, die ganzen Kontakte in die verschiedenen Regionen vielleicht, das macht jetzt der, sondern wir mussten das ja quasi intern oder fast intern auffangen. Und das ist, ja, ist, wie es jetzt den Anschein hat, besser gelungen, als ich mir das jemals hätte, ja, vorstellen
Hoffen
können, als ich
können.
das jemals zu träumen gewagt hätte. Ich hatte genau den gleichen Gedanken, als Maria ja ihren Abschied bekannt gegeben hat, habe ich auch gesagt, oder da kann der Frauenbereich hier in Meppen kann da dran zugrunde gehen. Und im
Ist er
Moment
nicht.
sieht es tatsächlich so aus, als konnte man das irgendwie kompensieren.
Ja, gut, schöne Schlussworte auch noch gefunden, auch ans Team, ums Team rum. Ich danke dir, Lutz, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mal eben fast 3 Stunden
Ja,
über die Frauen zu sprechen.
wenn wir sprechen, eskaliert das zeitlich irgendwie immer. Ich weiß auch nicht.
Ja, ist so. Gut. dann sage ich mal danke, danke fürs Zuhören auf an der Stelle. Wenn wir irgendwas vergessen haben sollten, schreibt uns das gerne. mit Sicherheit ist das so. Man kann nie immer über alles sprechen. Vielleicht sind auch ein paar Sachen zu kurz gekommen. Sagt uns gerne, wie ihr diese Hinrunde und wahrscheinlich vielleicht auch das erste Spiel der Rückrunde dann so gesehen habt. Wie schätzt ihr so die Lage ein? Steigen wir auf? Wenn ja, mit wie viel Punkten Vorsprung?
Nee, kann man aber, jetzt vielleicht nochmal, also falls das jetzt, ich meine, das ist ja jetzt noch ein paar Tage hin, falls das bis dahin einer gehört hat, am 21. Dezember ist jetzt das letzte Heimspiel dieses Jahr. Und ich meine, jede Spielerin, jeder Mitglied des Vereins würde sich bestimmt sehr, sehr freuen, wenn man den Mädels nochmal quasi ein Weihnachtsgeschenk macht und sich und die Spielerinnen mit einem Besuch beschenkt. Und ja, dann hoffentlich, wie du schon sagst, hoffentlich vielleicht das Jahr auf einem Aufstiegsplatz beendet.
Noch schönere Schlussworte gefunden. Ja, dem schließe ich mich an. Würde mich auch freuen, wenn dann das Stadion etwas voller wird als sonst. Ja, deswegen 21. 14 Uhr gegen Wolfsburg 2, Rückrundenauftakt und vor Weihnachten die Chance auf Platz 2 zu springen. Das will man sich doch nicht entgehen lassen, das würde ich auch sagen. Ich danke dir, Lutz. Ich danke allen Hörerinnen und Hörern und so eine ähnliche Folge wird es für die Männer auch noch geben. Und mal gucken, wie lange die dann wird und in welcher Konstellation.
Ja, ich danke auch.
Ja.
Und
ja, man bis zum hört nächsten sich. Mal. Bis dann. Genau. Und tschüss.
Tschüss.